Good old Uniners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück.
Wenn auf entspanntes Grün ein energisches Weiß trifft, wenn Tausende sich zum 12. Mann zusammentun, wenn beim Jubel der Äppler wieder so schön im Bauchnabel prickelt und der Ruhrpott wieder einmal wöchentlich die Sonne erblickt, dann ist es mal wieder Zeit für die schönste Single-Sache der Welt. Bitte,
bring die Bulli bald back.
Aber es wird bereits ja schon gekickt. Rammel und sein Hermano. RDT treffen zum Saisonauftakt auf die alten Jungs und Zilla ist nach Plättigold Stand jetzt noch ein Knappe. Ob es zum Start aber ha, ho, he, Hertha BSC heißt oder wir ganz gepflegt mal Schalke sagen, besprechen wir gleich oder was. Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Manch einer tingelt noch quer durch das UK, spielt Versteckfangen mit den Terms of Service und bringt nach Breaking Bad dem Camper ein ganz neues Image. Fuck yeah! Apropos, keine Ahnung, wie ich gerade drauf komme, aber das ist crazy, wie manche Diggers low-key am Goonen sind. Vielleicht kann er ja mehr dazu sagen. Die Schere kann er heute schon mal nicht heben. Toter Gag, ich weiß. Aber passend zum Medium sag ich einfach mal, gute Gordo, rede!
Gute Flacco. Gute OG Niners. Sag mal, Schalke.
Schalke. Haben sie gewonnen?
Haben sie gewonnen.
Ja, stark.
Haben sie gewonnen.
Heimspiel? Also, ja, ich glaube schon, ne? Die haben direkt zu Hause gespielt.
Ja, also ich habe das zweite haben sie gewonnen, oder das erste war schon so, ja, haben sie gewonnen mäßig. Auch gut gespielt, Schalke, also Shoutout. War aber auch das schönste Tor des Abends war von Hertha BSC Berlin, muss ich sagen.
Das sagt man so nicht, glaube ich, oder? Ich glaube, da gibt's wieder Shitstorm.
Ah, Hertha BSC, nee.
Ja doch, Hertha BSC sagt man nur.
Hertha BSC, ja, Digga, scheiß drauf. Magdeburg. Ja. Einfach Hertha Magdeburg.
Ey, mir ist mal so ein Fauxpas passiert. Als wir im Radio waren und über die Eintracht gesprochen haben, Ich kenne ja die Bezeichnung für die Teams und keine Ahnung, es stand ein Spiel gegen Gladbach an und ich habe gesagt, die Knappen. Ich meine die Fohlen.
Uiuiui. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also unabhängig davon, wir können ja gleich nochmal über Fußball und so reden, aber Intro, ey, deine Intros, ich sag persönlich, wir müssen irgendwann mal ein Intro-Ranking machen, insbesondere wenn wir dann ganz viele von den Aufgenommenen haben, also ihr kriegt ja mit, dass wir aufgenommen haben, du. Und ich finde, bis jetzt, von den aufgenommenen Save, vielleicht sogar von fast allen, dass das beste Intro war.
Ich glaube, die ersten drei Intros sind halt irgendwie so emotionaler wert, weil das waren die zwei Interview, also beziehungsweise Gast-Intros mit Jay und mit Lynn und halt dein Comeback-Intro. Die habe ich sehr, sehr gefühlt. Danach habe ich ein bisschen gestruggelt, muss ich zugeben. Und jetzt von den aufgenommenen, lustigerweise finde ich das am besten, aber es ist mir auch am einfachsten von der Hand gegangen. Also das ist zusammengeschnitten, ne? Also ich habe jetzt nicht das Ganze so am Stück gesprochen, aber ich glaube, bis auf einen Satz ist alles First Take. Und da war ich so perplex.
Aber da siehst du ja, die Thematik Fußball gibt halt im Leben einiges her. Ne, da sieht man,
und ja, was ich auch da ich die Stimme so herkriege, das
es war auch so eine Mischung aus Hansi Küpper und diesem Seven vs. Wild Krombacher Redner von der Formel.
Das ist nicht der gleiche.
Ja, was heißt Formel 1 auf RTL präsentiert von Krombacher.
Ja, aber das war ja die Bitburger Werbung, ey.
Oder ja, stimmt. Und Seven vs. Wild oder dann irgendwas anderes so, wenn drei starke Charaktere aufeinandertreffen. Dann ist das nicht OG Niners, vielleicht ja doch. Lassen wir einfach mal so stehen.
Hat er nicht gesagt.
Ey, Leute, wir sprudeln. Ich sag dir, jetzt gerade, wo wir so auf die Sommerpause hinzuarbeiten,
hey Bro, wir babbeln seit 3 Stunden und wir kriegen einfach nicht genug.
Hab ich das Gefühl, es wird nur schlimmer und nur besser und schlimmer auch.
Ja.
Wir hatten kurz eben eingangs der Aufnahme, weil wir schon so ein bisschen gebabbelt haben. Heute hatten wir so richtig professionelles Vorgespräch. Sonst immer nur so, oh, was hast du mitgebracht, ne? Und So ein bisschen.
Ich glaube, wir haben heute schon, ich glaube, literally, wir haben 5-mal heute telefoniert schon.
Boah, auf mit diesem literally auch, ey. Weißt du, ich kann einen kurzen Shoutout machen. Ich wollte heute eigentlich zu dir sagen, dass du, also dass ich dich feiere für deinen Kleidungsstil, weil ich sehe ganz häufig Leute in deinem Alter.
Apropos Kleidungsstil, ich habe meine Kette vergessen. Rede kurz weiter, ich muss mal.
Dann kann ich jetzt auch, nee, dann kann ich jetzt ja da nicht weiter drüber reden, weil ich würde ja dir ein Lob aussprechen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Im Hintergrund seht ihr, wer jetzt was sehen kann, die Bilder von Scribble Zone und die zwei EPs von J-Town, die bisher auf Vinyl erschienen sind, plus Mann beißt Hund, glaube ich. Ich kann es nicht so gut erkennen, weil das Bild, was ich sehe, ist verpixelt aufgrund der schlechten Internetverbindung von Flacco und da ist er wieder. So, ich ja, habe die Zeit überbrückt und habe ein bisschen den Hintergrund beschrieben, den man bei dir sehen kann.
Perfekt. Und jetzt ist mein Outfit vollständig. Jetzt darfst du sprechen.
Okay. Und jetzt kann ich das Lob oder die nicht das Lob, wie sagt man, das Kompliment kann ich eigentlich gerade wieder zurückziehen, weil die Kette macht's nicht besser. Nein. Ich muss mal Shoutout an dich rausgeben, dass ich deinen Kleidungsstil feiere im Verhältnis zu anderen in deinem Alter. Ich fühle das, wie die Leute sich so kleiden. Ich verstehe das. Das macht Sinn. Und ich fühle auch manchmal den Vibe, aber meistens denke ich mir, Leute, in Kombination mit eurem Haarschnitt, eurem Schnauzbart, dieser riesengroßen Hose, so kurze Jacken, so ganz, also das ist so ein bunter, ein Potpourri aus den 2000ern und 90ern und irgendwas aus den 80ern, wo ich sag, wow, Fabian Rehse wäre stolz auf euch.
Ist so. Danke, ich nehme das Kommentar, das Kompliment sehr, sehr dankend an. Ich glaube, jeder, der mit mir auch privat zu tun hat, weiß, dass ich da auch sehr, sehr viel Wert drauf lege. Also ich mache mir immer Gedanken um meine Outfits, auch wenn es häufig einfarbige T-Shirts sind. Es muss alles immer in die Komposition passen. Aber,
Tone.
Ja. Ich kann es by the way nur zurückgeben. So, auch ein sehr smoother Stil. Ich finde, also so T-Shirt-mäßig sind wir ja häufig auf einer ähnlichen Wave.
Ja, auf jeden Fall auch Cuttung, also die Cuttung des T-Shirts.
Die Cuttung.
Und, wir haben die gleiche T-Shirt-Gattung mit der gleichen T-Shirt-Cuttung.
Ich sag mal, wenn ich so im Racing drinne wäre, dann würde ich mir safe auch JP-Hoodies holen. Shoutout.
Also, wenn ich mir irgendwann ein geiles Auto leisten kann, dann macht das ja Sinn. Übrigens, JP hatte die Woche wieder einen Drop. Das war das erste Mal seit langem, dass mir nicht viel gefallen hat. Hab mir aber trotzdem 2 T-Shirts bestellt.
Ja, hat sich trotzdem alles bestellt.
Aber ist auch lustig, manchmal bestelle ich mir halt eine Sache. Aber ich glaube, ich habe bei den letzten 8 Drops mir nichts bestellt. Aber ich habe mir ein T-Shirt bestellt mit, da ist, also nicht so, wie er da drauf ist, aber da ist mein allererstes Auto drauf. So, also ich weiß jetzt
ich für mich gar nicht, dass JP, ich wusste gar nicht, dass JP irgendwie ein Ford Ka repräsentiert.
Nissan Sunny.
Oh, okay.
Und den gibt's aber halt als so eine GTR-Version und so und den tunt er dann noch so und feiere ich. Aber Shoutout an meine Schwester, von der habe ich nämlich damals das Auto bekommen. Ich habe es geliebt, bis ich's zum Getriebeschaden gefahren habe.
Rede.
Nee, aber dein Style ist halt, das meine ich ja auch so, dieses bisschen so dieser Vibe, so American Hip-Hop, aber nicht so auf shady und eher so Basketball und auch nicht so überzogen und so, weißt du, so Sport. So eine gute, deswegen ich fühle den Vibe. Wir sind ja unterschiedlich in unserem Kleidungsstil und trotzdem haben wir voll die Parallel.
Ja, also ich weiß, man kann es auch echt übertreiben, so mit dem Style, mit Oversized. Es gibt so Leute, die nochmal eine Nummer größer tragen, wo ich mir dann auch immer so denke, yo, Bro, okay.
Ja, oder auch einfach Sachen, die du nicht machen kannst. Also ich würde voll gern, ich habe lange Socken, ich würde die voll gern hochtragen. Würde ich übertrieben gerne hochtragen. Ich feiere den Stil. Das kann ich aber einfach bei mir nicht anziehen. Ich habe verhältnismäßig stramme Waden.
Ja.
Und nicht so, also ich habe zwar lange Beine für meinen Körper, aber ich habe halt keine langen Beine und dann sieht das halt verhältnismäßig noch gedrungener aus.
Ja, nee, keine Ahnung. So was ich vom Style her halt immer überall krass finde, was sag ich mal, aus der Kultur ja auch von vielen Leuten übernommen wurde, sind beispielsweise Durags. Ich würde aber niemals einen Durag tragen.
Ja,
ich glaube, es wird mir, also moralisch gesehen, beziehungsweise jetzt so einfach von der Culture her, fühle ich den Vibe nicht, aber ich weiß, es würde mir halt als safe nicht stehen. Aber
ja, ich gehe mal davon aus, also ich setze mich nicht so krass mit Durags auseinander, aber das ist ja schon geht dann nicht nur in die Richtung, sondern wäre dann in irgendeiner Form auf jeden Fall Cultural Appropriation. Ja, deswegen ist das einfach
aus, ja.
Ein Bewusstsein dafür zu haben, ist ja gar nicht dumm. Ich überlege, ob ich in meinem Leben früher mal überhaupt, also ich habe ja auch ein Hip-Hop-Leben gehabt vor der Zeit, dass man irgendwie gecheckt hat, dass man das sowas wie Cultural Appropriation in der Art gegeben hat.
Ja.
So, ne? Weiß ich nicht. Also als ich 16 war, habe ich mich natürlich mit Rassismus auch auseinandergesetzt, aber nicht auf so eine
wissensbasierte
Art, ne?
Ja, ja, ich glaube einfach mit dem 8 Mile und Eminem Hype haben auch ein paar Weiße auf jeden Fall Durag getragen.
Yeah.
M hat es ja auch immer mal gern mit Kappe kombiniert und so. Aber ja.
Auch in Malibu's Most Wanted. Don't be hating der auch.
Stimmt. Aber lass jetzt nicht da rein. Lass mal keine fiese Matenten.
Nein, machen. Genau. Fiese Matenten, das wollten wir auch aufklären. Wir kommen, Flacco weiß nicht, woher das Wort fiese Matenten kommt. Ich habe ihn gefragt, weil er das gedroppt hat, und ich habe gefragt, ob er weiß, random fact, woher es kommt.
Nee.
Aber ich weiß es. Willst du es wissen?
Nee.
Gut, das ist einfach. Dann gehen wir zum nächsten Thema über. Die
zweite Liga hat
angefangen. Jetzt musst du mich wieder reinholen, mein Freund. Das ist hier so ein
Geben und Nehmen. Ja, sag mir, was sind fiese Matenten?
Das wollte ich hören.
Also ich weiß, wo es verwendet wird, aber woher kommt das Wort? Etymologisch bitte.
Okay,
erzähl es uns.
Weißt du, in welcher Region sowas häufiger genutzt wird?
Ja, ich würde mal Norden sagen.
Nee, falsche Richtung.
Dann würde ich mal Süden sagen.
Ja, aber im Saarland.
Oh.
So, und das Saarland ist an welches Land angrenzend?
Frankreich.
Richtig, also welche Sprache kommt dann mit ins Spiel?
Französisch.
So, ich hatte kein Französisch, aber
ich
sag dir,
nicht.
Okay, könntest du dir vorstellen, was das bedeuten könnte, wenn ich sage, Wiese Matin?
Nee.
Okay, schau, Wiese Matin, like, schau in mein Zelt.
Ach, Tint, wie Tent, okay. Mhm. Also, schau in mein Zelt, ja, okay.
Genau. Und zwar kommt es wohl daher, dass, irgendwie um den Zweiten Weltkrieg herum und um die Besatzungszeit und sowas nach dem Krieg war ja das Saarland von Frankreich besetzt. Und
Seien wir ehrlich, das Saarland wollte auch irgendwie besetzt sein. Ich hab mir mal so ein bisschen die History angeschaut. Das Saarland war sich immer so uneinig.
Wir gehen ein bisschen dahin, wo die Sonne uns jetzt gerade besser auf dem Bauch scheint.
Ja, so ein Ding ist das. Ist so.
Genau, und Wiese Matin, das haben halt die französischen Soldaten zu den deutschen Frauen gesagt, so wie, komm doch mal in mein Zelt,
wir
zwei so. Und weil halt viele deutsche Frauen natürlich irgendwie aber nicht von so random, die wollten vielleicht auch Sex, vermeintlich, keine Ahnung, aber wollten halt random nicht einfach ein Kind haben, haben sie halt gesagt, mach mir aber keine fiese Matenten. Ja, und deswegen, vom Sinn her, macht das vollkommen Sinn. So.
Ja, also guck mal, ich hab's allein phonetisch, dachte ich immer, es heißt halt, also ich habe dieses Wiese nie auf das Französische, ich hätte es auch einfach wie das deutsche Fies halt geschrieben, ne?
Safe,
weil man
aber
ist ja immer was von Negativem. Ja, okay, das wäre so wieder was, wo so ein Deutschlehrer viel zu überambitioniert in so ein Diktate der dritten Klasse so einen Begriff reinkommt.
Ja, auf jeden
dass
Fall.
Dass niemand fehlerfrei wird. Es gab immer so ein, zwei richtige Hurensohn-Vokabeln, die in so ein Diktat gedroppt wurden.
Schaut an die letzte Folge Portemonnaie nur, ne?
Ja, ja, Portemonnaie auf jeden Fall. Wir hatten, ich war vor allem gegen Ende zu meiner Schulzeit heraus echt, würde ich behaupten, sehr, sehr gut, was Grammatik und Rechtschreibung betrifft. Bestätigt sich nicht, wenn man heute in die Folgenbeschreibung guckt. Also Kommas werden rein nach Gefühl gesetzt, aber ich habe es damals irgendwie rausgehabt. Aber ich sagte, jedes Mal, wenn so ein Thema wie Diktat aufkam, wir hatten auch mal so einen Diktatwettbewerb, wo einfach so jeder mitmachen musste, so vor der ersten Runde, und dann wurden halt so die Besten rausgepickt. Und ey, da wurden Scheißwörter verwendet, wo ich so dachte, es wirklich, ihr wollt auch, dass keiner das richtig hat.
Ja, das ist wie bei diesen Buchstabierwettbewerben in den USA, weißt du, dann Wörter, die dann so ein 5-Jähriger oder 8-Jähriger gestellt bekommt, wo du halt wirklich weißt, okay, der ist zwar intelligent und beliest sich und kann es krass buchstabieren,
Aber ja, aber endoplasmatisches Reticulum ist halt schwierig.
Genau, ja, und kennt das Wort nicht mal und kann es trotzdem aber perfekt buchstabieren. So, das ist mega. Bei uns, wir hatten immer jemanden, das ist voll gemein jetzt und so, aber egal, das ist auch lange her. Und das ist gar nicht, also, ich mache mich drüber witzig, für mich, jetzt, hier, offstream.
Wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns.
Ja. Bei uns gab es halt auf jeden Fall auch zwei Jungs, die haben in der Grundschule, wenn wir in der dritten Klasse ein Diktat machen mussten, jetzt auch kein kompliziertes, die hatten immer den Text halt vor sich liegen. Also die durften das so, die hatten trotzdem mehr Fehler als viele andere. Klar, man lacht nicht über Leserechtschreibschwäche oder so.
Ja.
Aber es war schon witzig, weißt du, du hast so eine Aufgabe, so, und da wird dir nicht nur ein Hilfsmittel gestellt, sondern du hast die ganze Lösung. So.
Ey, weißt du, was geil war? Ich habe ja durch meine Sehbehinderung habe ich in der Schule auch immer so einen Nachteilsausgleich gehabt. Das heißt, ich habe irgendwelche Sachen bekommen, die mir als Vorteile verkauft haben, so bis zur Oberstufe. Und zum einen habe ich in gewissen Klausuren immer mehr Zeit gehabt. Das war schon hilfreich bis zu einem gewissen Punkt, weil es mir helfen sollte. Aber auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie immer so meine Arbeitsblätter teilweise bei so überambitionierten Lehrern in A3 bekommen, also doppelt so groß.
Wow, das ist halt viel mehr, muss ja viel mehr Platz und Gewicht mit einplanen.
Das hat mich so abgefuckt, aber ich wollte halt auch nicht dieser undankbare kleine Bastard sein, der sagt, lass das einfach.
Ja, aber dann weißt du, alle sind mit dem Schulranzen in die Schule gekommen und du hattest diese Kunstmäppchen dabei, weißt du, diese großen, die da drei.
Nein, das war halt immer wirklich, ich war so dieser Zeitungsatze, der erstmal so aufgefaltet hat die ganze Zeit.
An so einem Stock auch, weißt du, wie im Extrablatt. So eine Riesenzeit.
War dann teilweise auch so, wenn die Lehrer irgendwie irgendeine Aufgabe demonstrieren wollten, und damals hat man ja nicht so viel mit Beamer gearbeitet, und wenn die was nicht für den klassischen Overhead-Projektor hatten, haben die auch immer so mein Arbeitsblatt genommen, hier, auf der Aufgabe, ne? Und das Beste daran war, also bei den Homies, von denen du erzählt hast, die hatten ja wirklich einen Vorteil. Mir wollten dann irgendwelche Leute erzählen, ja, der hat ja einen Vorteil. Ich so, Bro, nimm gerne das A3-Blatt. Wenn es dir hilft, so.
Also für dich ist es ja ein Ausgleich auf jeden Fall dann, in dem Moment, dass du es besser und schneller lesen kannst. So dahingehend, also macht es ja Sinn. Trotzdem hat es vielleicht immer mal auch nicht ganz das Ergebnis dessen war es jetzt nicht immer, dass es ein Vorteil war. Aber Overhead-Projektoren feiere ich übelst, aber wie schlimm war das, am Overhead-Projektor was auf die Folie schreiben zu müssen? So, die Lehrerin haben mir so leid getan, einfach weil du so gegens Licht und immer so unten drunter und dann.
Ja, man hatte irgendwann, ich bin auch der Meinung, man hat es schon als Schüler geschafft und Lehrer haben das safe dann auch geschafft. Man hatte irgendwann den Bogen raus, in welchem Winkel man stehen musste, dass man das Licht nicht in die Fresse bekommen hat. Aber was viele auch gemacht haben, war halt einfach die Folie immer runternehmen, auf den Tisch dann schreiben und dann wieder drauf. Aber wir schon bei.
Eigentlich geil, ne? Also übrigens einfach ein solides übergeil. Ding und ist geil. Wie krass, muss ich einfach sagen. Übergeil. Zack, boom, du hast Schrift an der Wand.
Für den, also sag ich einfach mal Dia-Projektor, wofür, Bro?
Ja, und
Overhead-Projektor funktioniert viel geiler.
Und für alle Ultra-Vereinigungen auch unheimlich wichtig und Ultra-Fans, weil du so halt groß Dinge irgendwie großflächig auf einen Banner projizieren kannst, um es dann anzumalen oder so. Oder auch für Graffiti-Künstler, die irgendwie was Spezielles erarbeiten wollen und das nicht freihand können. Oder?
Aber wo wir gerade beim Klassenraum sind, müssen wir eigentlich mal drüber sprechen, was war das mit diesem riesen Geodreieck?
Dieser riesen Zirkel, kennst du den?
Ey, über den Zirkel wollte ich gleich erst anfangen. Der Zirkel hat nie funktioniert. Ja, du hast doch niemals damit einen geraden Kreis gemacht.
Nee, und auch immer unterbrochen. Also wir hatten einen Mathelehrer, Herr Wörns, der hat's geschafft. Der hat aber auch immer so ein bisschen wette Dings, ne? Mhm. Wette Tafel gehabt, gewischt und dann direkt aufgezeichnet. Aber trotzdem waren dann immer so Stücke, die dann nicht wo der Kreis nicht ganz durchging.
Ja.
Aber als Schüler, keine Chance, du bist ja auch zu klein. Der Zirkel ist fast so groß wie dein Oberkörper.
Lifehack, wenn uns hier Lehrer zuhören. Meine Mathelehrerin in der 6. Klasse, die hat einfach den perfekten Move gehabt. Die hatte ein Stück Kreide immer, also in ihrem Mäppchen, mit einer Schnur dran.
Ja, safe.
Und das war einfach, das hat einfach funktioniert. Dieser scheiß Zirkel hat nie funktioniert. Also nacharbeiten.
Und dieses riesen Geodreieck einfach viel zu groß, viel zu schwer.
Ja, und wurde immer bei jeder Prügelei als Waffe verwendet, oder? Ja,
safe.
Und als Schild gegen den Schwamm.
Mit dem Zirkel wurden aber auch unanständige Dinge auf jeden Fall angestellt.
Halt, ich distanziere mich davon.
Auch, sag mal ehrlich, mein Zirkelkasten, da waren Sachen drin, die hat man nie benutzt. Weißt du das eigentlich? Also man hat immer so zwei Zirkel.
Ja.
Da ist ein normaler Zirkel drin gewesen, der Profi-Zirkel. Und dann noch so einer, wo, glaube ich, nur zwei Nadeln sind. Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe es auch nie verstanden.
Zum Anreißen oder irgendwie sowas. Dann diesen Spitzer vom Zirkel, das hat man doch nie wirklich benutzt. Dieser dünne.
Ja.
Meine Katze läuft irgendwie bei Kartons rum hier mit irgendwelchen Kram, ich höre euch die ganze Zeit am Wurscheln.
Ja, gleich ist er im Rucksack wieder, ne?
Ja, ja.
Wo wir, also ich versuche jetzt einfach mal davon die Brücke zu nehmen, weil ich habe noch so eine Beobachtung, wo ich nicht weiß, wie ich sie sonst einbauen könnte. Liebe Grüße, die Edeltalk-Crew hatte in der vergangenen Woche einen Gast. Hast du die letzte Edeltalk-Folge gehört?
Beni von Art Attack.
Genau.
Der war vorher auch bei Herr Aaron.
Und kannst du dir vorstellen, welches andere mediale Format ich immer verbutscher, wenn ich Art Attack sagen will und umgekehrt?
Art, nee.
Arte Tracks. Ich habe ein richtiges Problem, Art Attack oder Arte Tracks zu sagen. Ich verwechsle das, also ich kriege es nie mit meiner Zunge direkt hin. Sag immer erst das Falsche.
Das ist so wie bei Ekidike.
Da gibt's halt nur eine Sache, die du richtig lernst.
Naja, weil eigentlich halt nicht, weil ursprünglich haben wir halt gelernt, auch wenn es nicht dein Name ist, weil es was anderes ist, was das Etikett und deswegen haben wir das Problem mit Ekidike, wir Deutschen zumindest.
Ja, und wir haben auf der Arbeit den Eti, das gute Ekidike-Gerät.
Etikettiermaschine.
Ja.
Ja, es gibt viele Wörter, finde ich, so die, ich überlege, ob es mir auf Lock mal schnell, Tom, Shoutout, auf Lock mir mal schnell was so aus den Fingern fällt.
Ja, Loki, fällt dir Loki was ein, wenn du die Schere hebst, checkst du?
Ja, die Jugendwörter des Jahres wurden gedroppt.
Oh ja. Yeah.
Also die Nominierten.
Die Nominierten. Ich finde, es ist nur eins dabei, was irgendwie seit 15 Jahren immer am Start ist mit Digger, ne?
Ja, aber Dings doch auch, oder? Na, was war noch im Start, sag mal?
Schere ist jetzt das zweite Jahr.
Ja.
Drin. Rede war, glaube ich, noch nicht drin. Das ist aber stark. Checkst du, das crazy. Loki war, glaube ich, noch nie nominiert, wird aber auch schon seit 5 Jahren verwendet. Tod. War geil, so ein Jugendwort, Tod.
Du musst mal kurz noch einen Moment weiter übernehmen. Ich muss hier kurz mal der Katze einen Karton abnehmen.
Und das ist die Folge mit den Beobachtungen. Und jetzt beschreibe ich doch einfach mal den Hintergrund, den Gordo da hinten hat. Also während der Aufnahmeleiter gerade eigentlich im Hintergrund sein könnte und seinen Kratzbaum ergreifen könnte.
Nö, aber da geht man lieber auf die Päckchen von der Klamottenbestellung dieser Woche.
Oh, ich hab's eigentlich voll gebutschert. Ich hätte so voll den 14 Uhr ARD-Swag auspacken müssen. Das ist Maurizio. Maurizio hat Spaß, weil er hat einen neuen Karton.
Maurizio? No.
Ah, sorry, nee, ich muss es anders formulieren. Maurizio, das ist el Maurizio.
Du eres un gato gris. Hast du noch was zu den Jugendwörtern? Oder bist du sogar damit...
Nee, also ich habe eine Frage, weil ein Jugendwort, das höre ich regelmäßig, aber ich war bislang zu faul in meinem Leben, das zu googeln, was es bedeutet. Vielleicht googlen. Hast du ja eine Ahnung. Ja, genau.
Also ich musste es googeln, weil ich hatte das auch im Zuge dessen, ich glaube, es war bei Papa Platt oder so, dass es da irgendwie vorkam. Ich glaube, beim Edeltalk auch. Da haben sie sich damit auseinandergesetzt und irgendjemand anderes hat irgendwo auch gesagt, ja, ich war den ganzen Vormittag am Goonen, ja, also masturbieren, bis die Nudel abfällt, eigentlich heißt das.
Ach so. Ja. Ich dachte, also ich habe das schon in dem Feld verortet, aber ich dachte eher, das ist so wie auf Insta irgendwelche Frauen halt stalken und sich seine Gedanken machen, um dann am Ende zu goonen.
Ey, okay. Sagt uns, was es wirklich ist. Vielleicht ist es das von Flacco, vielleicht von mir. Das, was ich gelesen habe, ist, da geht's um Selbstbefriedigung.
Nee, ey, ich hab's nicht nachgeguckt. Das war einfach nur meine Interpretation. Das, ja. Aber dann wird's das sein. Okay, krass.
Geil. Sind wir mal gespannt, was wird dieses Jahr?
Ja, wofür routen wir? Weil das gehört ja auch zum guten Ton.
Ja, Rede ist auf jeden Fall, finde ich, schon sehr stark vertreten gesellschaftlich. Die Schere, weiß ich nicht. Ich finde, wenn es ein Wort beim ersten Jahr nicht gepackt hat, warum soll es dann im zweiten schaffen?
Ja, aber Digga ist seit 15 Jahren dabei und es schafft es alle 3-4 Jahre mal wieder. Weißt du, das ist halt auch...
Ja, aber Schere wäre auch eine Möglichkeit. Sonst, ja.
Loki?
Ja.
Loki, ja. Also ich bin, Gesundheit, ich bin auf jeden Fall zwischen Loki, Rede und Schere, wäre ich mit allem zufrieden. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die Schere es letztes Jahr nicht gepackt hat und vor allem gegen Aura verloren hat, was halt absolute Minus-Aura in sich selbst war.
Ja, aber Aura wurde schon...
Ja, aber das...
Wurde schon noch mehr genutzt als Schere.
Wir sind nicht mehr die Jugend, ne? Wir sind nicht mehr der Maßstab.
Also es liegt auch eher in deiner Beurteilung. Aber ich kann mich mit den drei... Also mein Gefühl ist, dass so eins von den dreien auch müsste es werden.
Ich hoffe es. Ich hoffe für die. Also geht mit einem der drei. Ja.
Sorry, dass ich gerade so komisch von der Nase her klinge, aber ich musste gerade zweimal niesen und fühle mich gerade, als hätte ich übelst die Allergie bekommen.
Das ist einfach auf Trimax gemacht. Du musst nie niesen.
Aber ihr habt ja mitbekommen gerade eben, dass ich hier wieder ein Paket rumliegen habe. Maurizio hat darin rumgefummelt. Und es gibt einfach nur ein kleines Update. Ich will ja gar nicht so eine große Nummer draus machen. Aber ich habe wieder ein Paket bestellt. Diesmal hatte ich, ich hatte Supplements bestellt. Und habe natürlich sehnsüchtig auf die gewartet, auf Proteine. Weil ich halt trainieren wollte und ich habe dann trotzdem trainiert und habe auch noch was an Protein gehabt, aber ich wollte das dann halt schon. Weißt du, wie wenn du was bestellt hast und du willst das jetzt anziehen und keine Ahnung, gehst auf eine Party und es kommt aber noch nicht. Und so wie es meiner Frau passiert ist, die sich ein Kleid für eine Hochzeit am Donnerstag bestellt hat und das Kleid kam, wir wollten um 2 Uhr los und das Kleid kam um 20 vor 2 und die hatte sich schon anders angezogen und dann, was hat sie natürlich gemacht? Erstmal zu sagen, ey komm, so lass mal, ich probiere das nochmal wenigstens an. Hat unseren Zeitplan etwas durcheinander geschossen. Wie auch immer,
richtig.
Sollte das Paket, wurde angekündigt, es sollte eigentlich am Freitag schon kommen oder Montag, war irgendwie so. Dann kam das nicht und sollte es Montag kommen, dann hieß es, ja, Empfänger wäre nicht da gewesen, obwohl meine Frau komplett, oder Dienstag, wenn meine Frau komplett da gewesen wäre, ja.
Zwischenfrage, kam dann irgendwie so ein Mid-60er mit so einer Palette an Whey-Protein?
Aber weißt du, das ist das. Diese 65-Kilo-Palette, ich bin da oder meine Frau ist da und wir tragen das hoch. Ja. Dann kommt DHL oder wer auch immer, bei diesmal ist es DHL, und sollen das bringen und sagen dann so, ja, nee, ist niemand da. Ich sag zu meiner Frau, bist du gerade zu Hause? Weil ich habe gerade die Mail gekriegt, dass ich nicht antreffbar war. Ja, hat's geklingelt? Nö. So, einfach, ich sag dir, mein Gefühl ist es, weil unser DHL-Mann, sag ich ein Korrekter, der ist jetzt gerade im Urlaub und der Ersatz macht, der fährt hier einfach nur vorbei und tippt an seinem Gerät ein, oh, nicht da, nicht angetroffen. Dann am Mittwoch hieß es so kurz morgens, oh, das Paket ist fehlgeleitet, es verzögert sich im Sendungsstatus und dachte schon, nee, nicht schon wieder, ey. Dann im Laufe des Tages kam dann so, nee, es kommt heute. Dann wollte ich das entgegennehmen, war zu Hause. Ich sehe, alles klar, es dauert noch 20 Stops oder so. Dann war ich die ganze Zeit zu Hause, hab geduscht. Und nach dem Duschen, ich gucke immer noch nichts. Und auf einmal so 10 Minuten später, so, ja, wir haben sie nicht angetroffen. Und ich denke mir so, wollt ihr mich verarschen? Dann kommt irgendwann, ja, das musst du in einer anderen, musst du in der Filiale abholen, also in so einer Annahmestelle. Das ist cool, das ist so eine alte Videothek an der Wittelsbacher, wer irgendwie Bock drauf hat, sich DVDs und so Zeugs auszuleihen.
Gibt's noch eine, ja?
Ja, gibt's noch eine Videothek, deswegen freue ich mich ja eigentlich immer dahin zu gehen. Dann steht da, ich kann es ab Donnerstag um 13.30 Uhr abholen. Ey, ich bin am Donnerstag um 13.27 Uhr dort. Und der sagt, ja, nee, ist nicht da und so. Dann hat er das noch nicht gebracht. Der bringt es dann erst am Nachmittag oder heute Abend. Ich denke mir, ey, jetzt habe ich 2 Tage Verzögerung drin. Dann sagen die am Donnerstag um 13.30 Uhr. Dann bin ich am Donnerstag um 13.30 Uhr da. Für den Arsch. Und an dem, das war dann der gleiche Tag, an dem das Paket für meine Frau kam mit dem Kleid, kam der Postbote oder DHL-Bote und hat auch mein Paket gebracht. Eigentlich cooler Move, so, dass er es dann anscheinend ein drittes Mal versucht hat oder so.
Mhm.
Aber sag mir, ey, ehrlich, der Typ war zweimal hier nicht da und hat sich dann gedacht, oh, jetzt lohnt sich's, jetzt kann ich hier an das Haus reingehen. Aber was für ein Aufwand, 2 Tage warten, dann zur Videothek fahren, da ist es nicht und dann kommt's Paket, fickt euch. Also, das mit dem ganzen Lieferding, ich überleg mir, und jetzt sagt halt nicht, geh halt irgendwie in Läden einkaufen, aber dieses ganze Lieferthema in der Großstadt, ich hab's Gefühl, es ist nicht so geil. Ich glaube, auf dem Dorf ist sowas geiler. Mein Call.
Ich hab eine wichtige Frage dazu. Werden in Videotheken noch andere Filme außer Pornos ausgeliehen?
Safe, das so ganz alle Blockbuster und Arthouse-Filme und so, da war alles möglich. Achso, ausgeliehen.
Ja.
Ich dachte angeboten.
ob sie da sind, das ist halt so. Du gehst ja auch, keine Ahnung, ein Kiosk verkauft ja auch Getränke. So, aber es werden nur Zigaretten und Bier gekauft.
Ja, und Lachgas.
Lachgas und Vapes.
Ich gehe jetzt erstmal hier die ganz große Flasche von diesem Lachgas kaufen einfach.
Also das Lachgasverbot ist auch irgendwie so ein Thema wie die Cannabis-Legalisierung. Weißt du, man glaubt es irgendwie immer noch nicht so ganz. So, ist es jetzt irgendwie, ist es
legit? Also ich sehe diese Flaschen noch und ich sehe die auch noch beim Kiosk. Also anscheinend läuft die Geschichte noch.
Ja, ja.
Wir nehmen mal ein bisschen Fahrt auf.
Ey, Doc, weißt du, wir haben diese letzte halbe Stunde, wir springen hier von einem Thema zum anderen.
Ja, aber so ist gut.
Wer kann uns folgen? Wer kann uns folgen, ist gerade die Frage.
Ja, so schnell wie wir sind, das ist Speedy Gonzales ist das.
Ich hab ein Wort. Ich hab ein Wort, was es in der deutschen Sprache nicht gibt, was es aber geben muss. Bedingt durch die aktuelle 50+2 Folge. Dort wurde darüber gesprochen, über eine Sollbruchstelle, aber die eigentlich ja nicht brechen soll. Und deswegen bin ich für die Wirtbruchstelle.
Die Sollbruchstelle, die nicht?
Ja, also es war Thema hier, Nagelsmann hat sich darauf festgelegt, dass Kimmich nächstes Jahr bei der WM in der Mitte spielen wird.
Mhm.
Und dann hat, glaube ich, Nico gesagt, er ist ja eigentlich eine Sollbruchstelle, weil das Thema Rechtsverteidiger die nächsten Monate dann immer nur ausgeschlachtet wird. Und da hat Niklas, glaube ich, gesagt, ja, soll aber ja nicht brechen. Ja, stimmt. Wie nennt man sowas? Also es soll nicht brechen, aber es ist praktisch eine Sollbruchstelle. Ich sage, es ist die Wirtbruchstelle.
Ist richtig, aber das Wort Sollbruchstelle ist ja vom Sinn her, weil es wirklich den Zweck hat, dort zu brechen, aber kontrolliert zu brechen, ne? Oder unter Umständen, genau, dass man sagt, dass es Sinn macht. Aber eine Sollbruchstelle wird ja ganz häufig im alltagssprachlichen Gebrauch dafür benutzt, es nicht in diesem Sinne zu nutzen.
Ja,
sondern genau für das, was du gerade erzählt hast, mit dem Beispiel mit dem Rechtsverteidiger, genau dafür wird es benutzt. Deswegen finde ich eigentlich, dass man da konkret schon, also ich fühle den Case und ich setze hier mein Otto, meine drei Kreuze darunter, dass ich das absolut befürworte, dass es die Wirtbruchstelle gibt. Und jetzt sag mir, dass die Wirtbruchstelle zu 100% das ist, was du gesagt hast, dass das der Folgentitel für diese Folge werden soll. Und ich gebe dir den Folgentitel, weil ich muss sagen, ich feiere das.
Rede.
Hier, wir kennen uns langsam zu gut. Wir müssen echt eine Pause machen, dass wir uns wieder ein bisschen entfremden.
Ja. Glaubst du, es wird was ändern, dass wir 5-mal die Woche at least telefonieren?
Nee, meine Frau kotzt auch, glaube ich, echt ein bisschen an.
Ich glaube auch.
Sie hat mir gesagt, wenn wir in Italien sind, dann darf ich nicht mit dir telefonieren.
du kennst auch, also du bist wahrscheinlich nicht so tief drin, dass du dir den Papa Platte Reddit anschaust, aber es gibt dieses legendäre Meme, kann Basti rauskommen, wo Kevin so vor der offenen Tür steht. Das ist so.
Ich fühl's echt. Du musst einfach, wir haben morgen ein konspiratives Meeting für OG Niners. Und ich bin morgen, also respektive Samstag, nur für euch zur Info, auch im Studio mit Beatin Lukas und Jay. Und Und da habe ich jetzt im Prinzip mal so vom Groben her von 13 bis 21 Uhr meinen Tag verplant. Den ganzen Samstag. Du kannst dir vorstellen, das ist, kommt nicht ganz super gut an. So.
Dicke Luft. Dicke Luft.
Nee, dicke Luft nicht. Aber ich habe nur gesagt, ey, aber so Sonntag ist uns und so, machen was Schönes. Und dann sagt sie, ja, ich hab den langweiligen Tag bekommen. Und dann sage ich, ey, weißt du, sonst heißt immer Sonntag, ist ja, meine Frau ist Mexikanerin, konservativ.
Ey, deine Frau ist so abgefuckt, wenn wir sonntags Podcast aufnehmen.
Richtig. It's the day of the family. Aber
ja, ja.
Sunday ist jetzt auch the boring day. Also,
ja.
Aber da siehst du mal, wie du es drehst und wendest. Ja, ist nicht immer super. Wie, ganz kurz einfach nur, auch der Takis-Hype, der ist auch nicht super. Ich finde, ist dir aufgefallen, dass der Takis-Hype, seitdem Rewe draufgegangen ist, ist der Takis-Hype einfach durch. Das ist einfach wie Dubai-Schokolade. Ich habe übrigens heute in einem Eiscafé ein Spaghetti-Eis Dubai-Schokoladen oder Dubai-Art oder irgendwie sowas gesehen. Aha. Kostet einfach ein Spaghetti-Eis mit Pistazienzeugs und so und diesen Engelshaar oder was ja. Da alles drauf kommt. 14 Euro, ey, 13,80 Euro.
Also, ich habe den Takis-Hype nie verstanden. Also, ich hab noch nie Dubai-Schokolade gegessen, aber ich habe Takis, weil die mir praktisch so überschwänglich in die Fresse gehalten wurden. Hier, probier mal. Und ich sagte, wie es ist. Ist nicht, also, ich habe es nicht gefühlt.
Also, ich kenne Takis, ich habe den Takis-Hype schon dahingehend mitgenommen, dadurch, dass in Mexiko das ist halt wie Cheetos, wie meine Frau sagt, oder Cheetos.
So Cheetos.
Das, und halt gewisse Arten von Chips, so das ist einfach normal.
Ja.
Ich finde diese blauen Takis, das war schon immer ein bisschen ein Ding drüber, einfach so. Ich musste heute auch ein Dings, apropos blauer Engel-Eis probieren. Was heißt musste, so Kind wollte das nicht haben, obwohl es das bestellt hat und dann hätten wir es weggeschmissen. Hab ich gesagt, komm, dann esse ich das. Ich habe einen Löffel genommen und ich kann dir sagen, ey, nee, ich habe es nicht gegessen, weil es
einfach. Ey, ich sag dir auch, wie es ist. So der menschliche Instinkt, Sachen, die einfach giftig aussehen, nicht zu essen, ist eigentlich, gibt's denn noch?
Was? Safe, safe. Deswegen sind wir auch manchmal bei Gemüse so als Kinder, weil grün signalisiert unreif, grün signalisiert eher giftig oder bei Rot auch bei einzelnen Sachen. Deswegen, also ich schieße an Kindern, dass sie häufig da noch intuitiv abgeschreckt sind. Oder
obwohl ich grüne Bananen immer mehr mochte als so angebraunte.
Ja, die Sache ist die, wenn du halt die Erfahrung machst, wie was ist und das so aussieht, dann checkst du es. Aber wenn du halt noch nicht die Erfahrung gemacht hast, weil du das noch nicht gegessen hast, ganz häufig ist bei Kindern auch, dass die ganz klar Essen getrennt haben wollen, ne? So, damit die das, dann können die erkennen, was das ist, wenn das schon so in der Lasagne ist oder so oder gemischt oder in einer Soße. Das sind Kinder auch immer. Kinder sind überhaupt keine Soßenmenschen. Die essen eigentlich gar keine Soße.
Ja, ist so.
Nur Ketchup. dann geht's. Bei Ketchup geht's.
Hey, kennst du noch diese McDonalds-Ketchup-Flaschen, die du bei Rewe kaufen konntest?
Ja, safe.
Das war einfach so Robbie Bubble-mäßige.
Devilay ist doch auch so, kennst du diese Devilay-Senf und...
Ja.
Aber ich habe nie Devilay gelesen. Ich habe immer Delvey oder Devilay oder so, aber nie Devilay. Da steckte der Devilay im Detail, sage ich dir. Okay.
Gut.
Aber mit diesem Takis-Hype muss ich wirklich sagen, also ich würde noch kurz beim Essen bleiben. Ich habe noch zwei kleine Sachen.
Okay.
Wenn das für dich cool ist.
Ist okay.
Thema, wie stehst du zu Buttercreme-Torte? Leute, es ist ein normaler Freitagabend, aber wie stehst du einfach zu Buttercreme-Torte?
Auf einer Skala von 1 bis 10? Gelb.
Okay, weil ich habe ja gesagt, ich war am Donnerstag auf einer Trauung, auch auf dem Donnerstag irgendwie komisch auf eine Hochzeit zu gehen. War ein cooler, also eigentlich ganz cool in Kronberg, voll schön, so Schlosshotel Kronberg, also es war schon schickimicki.
Ja.
Und da gab es dann irgendwann auch eine Hochzeitstorte. Und ich kann ja selbst sagen, also ich hatte schon eine Hochzeitstorte, ne? Ich habe geheiratet. Oh.
Ja.
Und ich habe Wert drauf gelegt, ich hatte die Torte ausgesucht, dass die nicht so übersüß ist, A, und auch keine Buttercreme dieses, weil weißt du, was an Buttercreme-Torten richtig ekelhaft ist? Das ist einfach so eine feste, dicke Schicht buttrige Sahne, die übelst süß, schwer und so, also unangenehm fett ist. Und dann hast du so gefühlt so ein trockene, dann dazwischen so trockene Biscuit-mäßig. Also es schmeckt, ich sag's wie es ist, die Hochzeit war cool, aber die Torte war komplett für den Arsch. Und als ich geheiratet habe, wir hatten so eine schöne, fluffy, nicht schwer, sehr leicht, mit Beerengeschmack und ein bisschen mit Schoko und so. Also das war, also Schoko innen drin und außen war die so, was ich auch gelernt habe, es gab das Frosting. Kennst du es? Also früher hat man ja so klassisch, dann war das so ganz weiß und eingepackt und so. Und dann gab es halt so den Trend in den letzten Jahren, weiß ich, ob man es heute noch so macht, dass das so kein richtiges festes Frosting hat, sondern dass das halt nur so drumrum geschmiert ist, aber dann so marmoriert aussieht, so dass der Kuchen von innen auch durchscheint, dass das so ein bisschen shade, used, wie so ein used look mäßig.
Ja, ja, check ich.
Und die Torte von uns war eine Bombe. Und übrigens kann ich auch nur noch mal sagen, wenn jemand heiratet und meint, seine Torte aufheben zu wollen und ein Jahr später dann gefroren aufzutauen am Hochzeitstag und das zu essen ist, sonst macht man irgendwie so. Achtet drauf, dass an dem Tag, an dem eure Hochzeit, also an eurem Hochzeitstag, dass das Stück Torte, was ihr in einem Jahr später essen wollt, direkt in die Kühlung kommt und nicht irgendwie die Torte noch länger dort steht und dann erst am nächsten Tag verpackt wird und ihr das dann ein Jahr später essen wollt. Das hätte mir auf jeden Fall ein Jahr lang mehr Platz im Eisfach beschert, sag ich dir.
Also, ich hab tatsächlich zu Buttercreme jetzt nicht so eine hohe, also ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich jetzt generell nicht so der Tortenmensch bin, ne? Also, ich könnte jetzt nicht ad hoc sagen, wie die schmeckt. Also ich weiß, wie die aussieht, ne? Ich kann mir auch die Konsistenz gut vorstellen, aber ja. Also bei meiner Hochzeit gibt's Benjamin Blümchen Torte und fertig.
Weißt du?
Nein, Torte. Bienenstich.
Aber daran kannst du es festmachen. So ein fresher, juicier, cooler Bienenstich, der nicht so. Weißt du, es gibt aber auch geil. So diesen wecken Bienenstich, wo das innen diese Creme so fest und so.
Nee, die muss fluffig sein.
Die muss richtig. Also ein, was für geil. Bienenstich ist ein krass underrated geiler Kuchen, ein Klassiker, aber geil.
Ist wahrscheinlich Top 2 Kuchen, sage ich.
Fühle ich. Mandel allein sowieso funktioniert übelst auf dem Kuchen.
Ja, also das andere würde ich noch sagen, Schwarzwälder Kirsch.
Die kann dann zu süß sein, viel zu süß.
Ja, true.
Ich kann nur sagen.
Und man muss den Alkohol spüren. Nein, Spaß. Aber
Rüblikuchen, unterschätzter Kuchen, wenn er juicy ist guten Geschmack hat. Was auch geil ist, warte. Nicht diese Cheesecake, Meescake, sondern einfach.
Doch. Fluffy. American Cheesecake, richtig geil. Du darfst halt nichts anderes essen, weil ein Stück und du platzt aus allen Nähten.
Ja, aber ein richtig geil, leichter, deutscher Käsekuchen, der nicht so schwer tief ist, sondern wirklich, das ist, glaube ich, ganz häufig bei so einem Kuchen, finde ich, wenn er so fluffig daherkommt, dann finde ich so einen Käsekuchen schon einen geilen Vibe.
Der hat schon mehr den Vibe von einem Pie als von einem Cake. Ich finde, diese Unterteilung, die hast du im Deutschen ja nicht, wie die Amis das haben. Aber die trifft es eigentlich ganz gut, weil ich habe jetzt gerade als wir über die Torten gesprochen haben, habe ich gar nicht an Käsekuchen gedacht. Aber ich bin kein Kuchenmensch, aber einen Käsekuchen wünsche ich mir jedes Jahr von meiner Oma. Da ist nur immer die große Frage in der Familie, mit Früchten drin oder ohne?
Mit Früchten ist ja dann schon fast wie ein Fanta-Kuchen. Oh, Fanta-Kuchen übrigens auch, wenn so eine Mutter beim Fußball einen geilen Fanta-Kuchen machen konnte auch. Aber nur Fanta-Kuchen, aber eigentlich finde ich, in Käsekuchen gehört nichts rein.
Danke.
Aber ein Fanta-Kuchen ist geil. Also mit Mandarine obendrauf feiere ich das schon, aber sonst nee.
Was meine Mutter auch mal gemacht hat, richtig geiler Apfel-Mandelkuchen. Apfelkuchen und dann Mandeln drüber. Oh.
Meine Mutter hat so diesen, es gibt so klassischen Butterkuchen, wo dann ganz viele Mandeln oben drauf, Mandel oben drauf und dann wird so Butter darüber gegossen oder so. Das ist natürlich eine krasse Bombe, aber das hat die sehr, sehr geil gemacht.
Gut.
Wollen wir noch schnell in der Kulinarik bleiben?
Ja, komm.
Okay, dann machen wir das jetzt wirklich ein schnelles, aber wirklich ein schnelles Blind Ranking 1 bis 10. Klassisches, einfaches Single-Abendessen.
Single-Abendessen.
Oder einfach Abendessen, aber in Bezug auf, das muss verhältnismäßig schnell gehen. Das kann in jegliche Richtung gehen. Also ich, das könnte
dich. Aber ist es, also ist es jetzt Single, du bist alleine oder ist, weil
das, du kannst das ja auch mit, du kannst es auch zu zweit essen, aber das sind Dinge, die du dir eher entweder allein oder so essen würdest oder machen würdest. Wichtig ist nicht, das sage ich dir, kein, nichts Externes, kein Delivery und nicht weggehen zum Essen.
Okay.
Also das können voll random sein, da können Dinge dabei sein, wo ich weiß, vielleicht wirst du die niemals zu jemals in deinem Leben zu Abend essen.
Yes, der Kaviar habe ich schon mal zu Abend gegessen, ist okay, alles gut.
Dann fangen wir einfach mal mit was Solidem an und zwar mit Kartoffeln aus dem Ofen.
Oh, so Ofenkartoffeln.
Auch. Also weißt du, so rosmarinmäßig oder so schön geviertelt und die einfach so Kartoffelspalten,
Ja, ja, ja. Ich versuche es nicht danach zu ranken, was ich, wie wahrscheinlich es ist, dass ich das mache, weil ich bin abends wirklich meistens so abgefuckt, dass ich gar keinen Bock habe, dann noch irgendwie groß zu kochen. Und ich sag dir sogar, sowas vorzubereiten und dann, das wird mich einfach schon nerven, weißt du? Also es ist ja nicht, dass du da viel machen musst oder viel dabei sitzen musst, aber es fuckt mich ab und dann musst du danach noch abwaschen. Nee, oh. Aber deswegen, ich gehe einfach danach, wie decent wäre das abends und dann ist das schon, ist eine 4.
Und du musst, Lifestyle. Also dieses Ranking hat ja einfach auch einen Sinn, dass ich dir Input geben möchte für dein Abendessen, weil du so ein bisschen mit dir selbst am Hadern warst und daraus ist das entstanden, weil ich, das sind alles Sachen, wo ich weiß, die kosten nicht verhältnismäßig nicht viel Aufwand, auch wenn es Aufwand ist, aber das ist meistens eine schnelle, also das hier ist hier Henslers schnelle Nummer halt, ne? wäre auch ein Folgentitel, aber wir nehmen deinen. Okay, Kartoffelspalten auf die 4. Dann gehen wir mal weiter. Ich hätte übrigens auch 10 mal Piccolinis machen können. Das wäre auch kein Ding gewesen.
Ich rechne auch damit, dass sie noch kommen, ne? Deswegen.
Wie sieht's aus mit einer, einfach auch mal was Klassisches, eine Nudelsuppe? Oder eine Suppe, weißt du?
Hab ich gerne. So eine klare Brühe. Gibt's tatsächlich bei mir, wenn die Folge rauskam, gab sie gestern bei meiner Mutter. Schön so eine Hähnchenbrühe mit Muschelnudeln drin. Geil. Geil einfach. Und da fühlt sich einfach direkt gesund danach. Weißt du, das, es gibt dir so Kraft.
Ja, das ist ja so eine Kraft, man sagt ja auch immer so eine Kraftbrühe. Ja. Ganz kurz, ich versuche es ganz kurz zu halten. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der komplett krank war und also erkältet krank und hat die ganze Zeit so mit dem Bademantel da gesessen und war voll erkältet. Und dann sagt er so, oh, ich mache mir jetzt einen Hühnerbrühe. Dann ist er in den Supermarkt gegangen, hat sich ein gefrorenes, ganzes Huhn gekauft. Und weil es gefroren war, weil er kein rohes bekommen hat und halt so Suppengrün und so, hat er halt 8 Stunden dieses Suppenhuhn gekocht und sich so voll den Trouble gegeben. Und ich habe mir gedacht, Digga, hau dir halt ein bisschen Medizin rein und einen Tee und leg dich halt ins Bett. Aber er hat sich da wirklich so eine dicke Challenge gegeben, ey.
Ja, oder
20 Mal Wasser einfach aufgefüllt, so, weißt du.
Nimm dir einfach 3 Löffel von Maggi-Pulver. Ja.
Einfach so eine, einfach hier diese Instant-Hühnerbrühe einfach.
Ja. Okay, ist so auch nicht so bad, weißt du? Die ist nicht so bad.
Ist nicht so. Ist nicht so.
Empfehle ich, by the way, immer, wenn es richtig heiß ist.
So alle sagen Brühe. Suppe, wenn es heiß ist, dumm. Ich sag, Suppe ist eigentlich perfekt, auch eine heiße Suppe, wenn es warm ist. Du schwitzt zwar ein
Ticken. Elektrolyte, das sind die Elektrolyte auch, die du brauchst, ja. Und wenn du deinem Körper was Warmes gibst, das ist ja auch so, die Beduinen und viele Wüstenvölker machen, trinken heißen Tee, weil dann merkt dein Körper, okay, ich muss nicht von innen nachregulieren mit Hitze, sondern eher runterkühlen.
Das ist richtig. Weil es näher an deiner Körpertemperatur dran ist.
Deswegen auch kalt duschen nicht, sondern eher lauwarm bis warm duschen.
Das ist richtig.
So, kurzer Exkurs. Die Suppe, gute Sache, gute Sache. Ich versuche auch mal wie jemand zu klingen, der sein Leben unter Kontrolle hat, der 3-mal am Tag isst. Ich esse halt meistens nur 2-mal am Tag, was bedeutet, ich will abends. Was macht er da?
Ich warte auf die Zahl. Und die gebe ich dann hier ein in meinem Blind Ranking für dich.
Ach so. Dadurch, dass ich nur abends praktisch nochmal groß esse, ist eine Suppe meistens ein bisschen wenig. Halt dein Maul.
Nicht nur abends, aber groß esse. Okay, gut. Mach mal weiter.
Gib's dir auf die 5. Ist solide, auf jeden Fall.
Ja, ich verstehe, aber es ist halt nicht füllend in dem, ne? Das ist ja jetzt nicht dieses. Das ist auch die Frage, auf die, für welche Uhrzeit, ne? Auch für
mich. Absolut. Manche,
dann hauen wir wenn mal
ich,
was.
Ja. Wenn ich abends eine Suppe esse, ich gehe nachts dreimal pissen. Weißt du, wie ich meine auch? Mhm. Ja.
Was ist, wenn du dir, also Suppe auf die 5, wenn du dir einfach nochmal so ein Steak in die Pfanne klopfst?
So ein Steak? Ein Steak? Ein
Steak. Unterschätzt übrigens, ich habe früher nicht so viel Steak zu Hause gemacht.
Ja, aber ich kann's nicht. Ich kann's
nicht. Da ist es eigentlich kein, also ich kann sagen, ich habe den Opti-Grill, damit läuft das easy peasy.
Ich muss auch sagen, dass ich gar nicht, so vielleicht ist es über die Jahre so gekommen, so Fleisch, einfach nur um Fleisch zu essen, habe ich nicht so häufig Bock drauf. Weißt du, wie ich meine? So als Fleisch im Zentrum eines Gerichtes. Also wenn ich mal in ein Restaurant gehe, dann kann es sein, dass ich mir, bestelle ich mir gern Schnitzel, weil ich das zu Hause nicht so perfekt gleichmäßig hinkriege oder weil es auch eine Menge Aufwand ist oder ich bestelle mir mal ein Steak, weil ich weiß, dass die gutes Fleisch haben, so, aber so zu Hause mir jetzt einen Steak machen.
Habe ich aber, als ich Single war, auch nicht oder so, als ich allein gelebt habe, nicht so häufig, ganz selten, eher mal ein bisschen Hühnchen oder mal eine Wurst oder so oder irgendwie Würstchen oder sowas, aber eigentlich nicht, aber als so mit meiner Frau schon.
Ja. Okay, ich packe das Steak mal auf die 8.
Steak.
Erfüllt, glaube ich, gut sein Ding so, aber dann braucht man auch wieder Beilagen, weil du isst ja nicht nur das Steak so, weißt du?
Ja, aber wenn du zum Beispiel sagst, du machst dir, was weiß ich, ich sag jetzt ganz simpel, du machst dir ein Steak und ein paar grüne Bohnen oder so dazu. Oder Steak, grüne Bohnen und ein bisschen Reis oder was weiß ich. Oder kannst du Pommes dazu machen oder Kartoffeln. Aber fühle ich, ich habe es auch nicht so häufig gemacht, aber als ich dann mal für mich angefangen habe, Steak auch zu Hause zu machen, genieße ich es, das Fleisch zu kaufen, was ich will und so zu machen, wie ich will und so, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Das sind alles auch Ideen für die Zukunft, mein Freund. Dann gehen wir mit dem, was du gestern hattest. Was gestern? Nudeln mit Pesto oder Soße.
Ja. Das ist so die Ultima Ratio. Ich wollte mir eigentlich gestern, weil ich es eben schon erwähnt habe, ich wollte mir gestern einen Schnitzel bestellen. Hat ich richtig Bock drauf.
Schnitzel bestellen.
Ja, aber dann hat die Rap-Girl zum guten Tonaufnahme so lange gedauert, dass es dann auch ein bisschen spät war. Und dann habe ich doch einfach den Klassiker Nudeln mit Pesto gezogen. Und ja, also ich esse es häufig, es funktioniert, aber es ist halt auf Dauer echt nicht geil. Vor allem, wenn du die Pesto halt nicht selbst machst und was auch immer. Ja, also da muss man muss irgendwie in der Mitte so einen Platz dafür finden. Dann packe ich es auf die 6, weil also so vom Aufwandstechnischen unschlagbar fast. Aber von dem,
Pound, wie es... Pound for Pound ist das auf jeden Fall ein gutes Ding.
Pound for Pound ist ein gutes Ding. Ja.
Mein Shoutout ist dann nur an die Calabrese Pesto, kann ich jedem mal empfehlen. Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Die ist sehr lecker.
Ich bin gerade die letzten Monate auf Basilico e Pistachio.
Der Standard.
Nee, Genovese ist eigentlich der
Genovese,
Standard.
Genovese, ja, stimmt, ja.
Ja.
Ja, also du hast bisher die 5, die 8 und die 4.
Mhm. Und die 6 jetzt gerade.
Ah, die habe ich nicht gehört.
Ja.
Nudeln mit Pesto auf die 6.
Mhm.
Okay, dann gehen wir mal mit so wirklich, gehen wir mal mit einem schnellen Salat.
Ein schneller Salat.
Und ich meine jetzt nicht den schnellen Salat von der Rewe Salattheke, ne?
Nee. Aber ist in einem schnellen Salat auch was, was dich sättigt drin? So nachhaltig sättigt?
Das ist der Kniff. Wenn ich jetzt nur einen reinen Salat esse, dann kommt da auch eher noch was dazu. Zum Beispiel, Shoutout kann ich sagen, dieses Grilled Like Chicken, dieses Vegane, das schön so crunchy in der Pfanne machen, mega, und es geht easy, da hast du kaum Trouble mit. Kannst du mit reinpacken. Oder irgendwelche Nüsse, so Cashews oder sowas, kannst du dir reinpacken, Parmesan kannst du machen, Schafskäse kannst du machen, man kann Nudeln machen, warm und kalt. Ja, also so, weißt du, so, oder halt Hähnchen oder so, aber so vom Vibe her. Und dann kannst du dazu, weiß ich, ein bisschen Baguette essen oder sowas.
Ja.
Und so Salat ist, bei mir ist einfach sowas Simples. Grüner Salat, Zwiebeln, Gurke, eventuell Paprika, Schafskäse, so. Das ist so der Vibe.
Ja. Also mein absoluter Lieblingssalat, ist Gurkensalat.
Ja. Mit Dill oder was?
Nee. Ich bin sehr speziell bei meinem Gurkensalat, wenn ich ihn mache. Aber ich verstehe auch, wenn Leute das anders machen. Es gibt ja Leute, die machen den mit Sahne, mit Dosenmilch, mit Senf, mit Dill, was auch immer. Bei mir ist wirklich die Gurken und Zwiebeln, klar, ne? Machst du klein. Die Gurken entwässerst du, machst du schon mal Salz drauf. Und dann Dressing, ganz easy, ganz einfach. Öl, Essig, Pfeffer, Salz, zack, fertig.
Was für ein Öl?
Das war ich da.
Nicht was für ein Öl, was für ein Essig. Weil ich nutze zum Beispiel fast ausschließlich halt nur Balsamico, weil ich den einfach...
Ja, da gehe ich einen anderen Weg. Ich gehe mit dem guten deutschen
Putzmittel.
Was ist das? Ja, nee, also nicht mit dieser Essig-Essenz, aber wie heißt denn der?
Apfelessig.
Ja, genau, ja. Mega geil, schön sauer. Ich liebe das Dressing so.
Noch eine Frage zu Gurken. Schneidest du die dann in Scheiben dünn?
Ja.
Ich fühle das, wenn man das irgendwo im Restaurant oder so isst, aber ich muss sagen, ich bin schon ein Enjoyer von Gurken, von ein bisschen dickeren Scheiben oder von Viertelstückchen.
Nee.
Oh, liebe ich.
Ich bin, also das ist auch einfach natürlich Heritage, damit bin ich aufgewachsen so. Das gab's bei jedem Familienessen, weil meine Familie relativ schnell gepeilt hat, dass ich mit Gurkensalat mehr anfangen konnte als mit so Blätter, also mit grünem Feldsalat, was auch immer.
Aber Salat generell muss sauer sein ein bisschen, der muss ein Tick drüber sein, so ein Tick.
Ja.
Und ein bisschen ein Tick salzig, so, weißt du, so, das muss einfach,
ja.
Okay, dein schneller Salat?
Ja, mein schneller Salat, was habe ich denn noch offen?
Du hast bisher die 4, 5, 6 und 8.
Dann kriegt ihr die 7.
Der schnelle Salat, die 7. Das darf man auch nicht zu spät essen, weil es natürlich verdaulich, dass, wenn man da viel isst, so, und dann legst du dich hin, ist nicht so cool. Hatten wir die Woche auch? Die Maultaschen. Entweder im Bouillon, dann geht's in die Suppenrichtung halt, ne, oder finde ich noch geiler eigentlich, wenn du das nicht selbst machst, weil wenn irgendwo im Restaurant geile Maultaschen ist, oder bei der Oma oder so, dann ist es natürlich geil in der Bouillon, weil die das bestimmt sweet und delicious machen.
Hm.
Aber Maultaschen selbst in der Pfanne irgendwie angedünstet und mit Zwiebelchen oder so.
Was ich häufig, also was bei mir, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich die gare in einer Brühe, wenn ich beispielsweise ein bisschen Brühe habe, weil meine Mutter gekocht hat, dann gibt die mir gerne nochmal so gute eingekochte Hähnchenbrühe mit, dann koche ich darin praktisch die gar und schwenke sie dann in der Pfanne nochmal an.
In so. Butterschmalz.
Und dann habe ich halt praktisch ein Zweigänge-Ding, weil dann habe ich die Brühe, weißt du, als ersten Gang und dann nochmal die Maultaschen hinterher.
Die Variation an Maultaschen. Man spricht doch immer zweierlei Variationen an Maultaschen.
Ja, genau. Geht auf die zwei.
Auf die zwei. Ja, Maultaschen, echt geiler Geschmack, muss ich sagen. Ja. Auch die ganzen nicht fleischgefüllten, auch gibt's richtig gute.
Weißt du, also wir wissen ja beide, wo die Maultaschen herkommen.
Aus dem Schwabland, Schwablandle.
Ja, und wie heißen sie dort?
Gottes Bescheißerle.
Ja, und weißt du, wo das herkommt?
Ja, weil man am Freitag kein Fleisch essen durfte, sondern Fisch. Und deshalb, wenn man dann freitags trotzdem Fleisch essen wollte, dann hat man Maultaschen gegessen, weil Gott es nicht sehen kann, weil sie eingepackt sind.
Ja, genau.
Guck mal hier. Okay. Wenn ich fiese Matenten weiß, dann weiß ich auch die Ursprünge dessen.
Der Mann ist Rätsmannsapp im 40. sag ich.
Also heute rennen wir hier. Du hast gesagt, die Main-Substanz, die Main-Zutat sollte nicht Fleisch sein, aber ich gehe jetzt hier als Frankfurter dann auch mit einer ganz klassischen Grefölsings mit einer Rindswurst. So sieht, wenn ihr ein enttäuschtes Gesicht sehen wollt, dann guckt ihn euch an.
Nein, nachdenkliches, weil das Ding ist, die Rindswurst alleine wäre ein bisschen enttäuschend. Aber mit Kraut und Kartoffelpüree müsste es auf die 1 das, wahrscheinlich sogar.
Das kann ich dir halt offen lassen, weil ich hätte jetzt auch sagen können, oder auch einfach nur mit einem Graubrot, auch das Wort Graubrot macht es eigentlich nicht besser, sag ich dir ganz ehrlich. Wobei so ein geiles Graubrot, wenn es wirklich fresh, so bei einer geilen, so in Sachsenhausen, in so einer Apfelweinkneipe, kann es schon mal geil sein.
Ja.
So ein Bauernbrot.
Ja, absolut. Feiere ich übelst.
Also
aber
in der Kombi, wie du das haben willst. Von mir aus gerne also mit
wenn ich den, checkst du, wenn ich den Begriff Graubrot höre, dann denke ich an diese beim Rewe abgepackten Dinger.
Oh, das ist doch das schlechteste Brot, einfach so. Oh.
Ja, ja. Liebe Grüße an die eine Person, mit der ich neulich einkaufen war, die hier auch regelmäßig zuhört und die sich so einen Taler spart, weil die nicht zum Bäcker geht, um sich Brot zu holen, sondern die einfach einpackt.
Wenn du so ein Brot nimmst und packst es zum Beispiel dann in den Toaster, das ist übrigens auch so ein normales, dunkleres Brot mit dem Toaster haben, vieles an Brot kann man geil toasten, dann geht's.
Ja. Ja, ist jetzt oder auch in die Pfanne nochmal anschwenken.
Auch, ist auch nicht so, als hätte ich noch nie das in meinem Leben gekauft. Fühl dich hier vom Flacko nicht angegriffen und deswegen Rindswurst nicht mit Brot, sondern mit Sauerkraut und Kartoffelpüree.
Ja, ich gehe auf die Eins, weil es mir ein bisschen, die Luft wird dünn und es ist auf gar keinen Fall eine, ich glaube, ich habe noch 8, 9, 10 oder 9, 10 oder sowas offen.
9, 10, die 3 hast du noch offen. 9,
10. Die 3 habe ich noch.
Ja, die 3 hast du noch nicht genommen. Du hast bisher
ja.
Die 1, die 2, die 4, die 5, die 6, die 7 und die 8.
Okay, gut, dann soll es so sein.
Okay, jetzt sage ich dir noch was, da kannst du, um dir den Aufwand einfach klar zu machen.
Ja.
Gefüllte Paprika.
Mhm.
Du nimmst dir irgendeine Chillo-Tomatensoße, so von Mutti oder sowas, so keine Werbung, aber das ist der beste Tomatenkram, den du so in Konserven kaufen kannst.
Ja.
Machst dir das in eine Auflaufform, kaufst dir ein paar Paprikas, zwei oder drei oder wie auch immer, und füllst die, nimmst ein bisschen Hackfleisch, Rinderhack oder so, mischst es so ein bisschen durch, Pfeffer, Salz und vielleicht irgendein cooles Gewürz, irgendein Fleischgewürz, auf das du Bock hast, mischst das irgendwie so ein bisschen durch. Und dann packst du das immer schichtweise in die Paprika rein und dann kommt Schafskäse rein und dann wieder. Und dann füllst du die damit ohne Reis, sondern nur mit Rindfleisch und Schafskäse. Das heißt, der Aufwand ist Paprika waschen, schneiden, nicht mal Zwiebeln, könntest du machen, musst du aber nicht.
Hm.
Das Fleisch bisschen kneten, Gewürz dran, Schafskäse rein mit dem Fleisch, fertig. Die Soße musst du nicht mal kochen und das packst du in den Ofen.
Muss ich zu einem Call geben, kann ich keine Meinung zu dem Gericht geben. Ich pack's mal auf die 10, einfach dadurch. Meine Mutter ist eine begnadete Köchin, aber jeder hat seine Nemesis und meine Mutter hasst Paprika. Deswegen habe ich nie Paprika in meiner Kindheit so verkocht gegessen. Roh immer sehr gerne und auch sehr viel, aber gekochte Paprika nie gehabt und jetzt so in meinem Erwachsenenalter selten mit konfrontiert und deswegen
ich habe mich auch die von gefüllter Paprika immer ferngehalten, insbesondere weil die oft so mit Reis auch gefüllt waren. Das fand ich nie, das habe ich überhaupt nicht gefühlt. Wenn ich das gekocht habe, also andersrum, wenn es im Ofen war für 40 Minuten oder so, hast halt nur kurze Arbeit, dann lässt du es in den Ofen, dann braucht es halt Zeit.
Mhm.
Aber dann hast du, die Paprika ist trotzdem fest, also die ist nicht weich, lapprig, so zerfällt. Die hat schon trotzdem noch Biss und du hast halt dann einfach Hackfleisch mit Schafskäse drin. Und dieser Vibe zwischen Tomatensauce, Hackfleisch, Schafskäse und Paprika, sage ich dir, ist ein Ding und ist nicht so viel Aufwand.
Mhm.
Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, ich kann Fleisch nicht so gut anfassen. Ich muss dann Handschuhe anziehen, um das zu machen.
Okay.
Das fühle ich nicht. Dann hast du jetzt noch zwei Sachen übrig. Du hast noch die 3 übrig und du hast noch die 9.
Ja.
Okay. Tja. Das ist jetzt die Überlegung, was ich dir da jetzt um die Ohren hau.
Mhm.
Ja, dann ich muss damit gehen. Es geht nicht anders. Das klassische Abendbrot.
Geht auf die 3. Mach ich viel zu selten, müsste ich eigentlich mal wieder etablieren.
Weißt du, sich auch so ein bisschen schön machen. So nicht übertrieben groß. Schönes Brot runterschneiden.
Ein paar Essiggurken. Ein paar Essiggurken, Alter. Weißt du? Ein paar Essiggurken.
Du bist auch so ein Silberzwiebeltyp. Heißen die Silberzwiebeln? Ja, gell?
Hab ich keine Vorstellung von, was das ist. Das
sind so kleine Kugeln, die sind im Glas, so Zwiebelchen. So
nee, kleine. Nee, nee, doch, dann weiß ich, was das ist. Nein.
Überhaupt nicht. Aber ich mag
geh mir mit Oliven weg, geh mir mit so einem Zeug weg. Nein, Essiggurken ist Heritage von meinem Dad. Ich bin mit Essiggurken aufgewachsen. Immer aber diese Assi-Großen, weißt du, wo das Glas so kaum in den Kühlschrank passt.
Ja, genau. So wie die Monte sich bestellt bei diesem komischen Süßwaren Unpacking-Kram, wo aber dann die, so eine so eine ekelhafte Riesengurke drin ist.
Aber die darf niemals süß sein. Es gibt ja auch so gesüßte Gurken, ne? Aber die muss richtig ekelhaft sauer sein. Und mein Vater, die hat die, also die kriegst du ja auch hier überall so in diesen Riesengläsern. Aber der hat noch mal eine Stufe größer dann immer, wenn er in der Heimat in Polen war, hat er die mitgebracht. Und es war wirklich ein Glas, das hat hier so ein ganzes Kühlschrankfach weggehauen.
Hier, Frago, geh mal ins Gurkefass.
Ey, ohne Witz, das war so ein Ding.
Hol mal wieder die Gurke raus.
Ey, du hast zum Abendessen eigentlich eine Gurke und ein Brot gegessen und warst satt. So.
Was kannst du dir? Gurke und Brot. Ja, aber so ein schönes, weißt du, so, es gibt ja, jeder hat so seinen eigenen Ding. Was ist, ob es dann Spunte Käse, bisschen Käse vielleicht, Gurke, irgendwie eine gescheite Wurst. Ich finde das eigentlich.
Ich bin ja ein großer Kalbsleberwurst-Konnoisseur.
Oh, auch eine Frage da. Also Kalevu, muss ich sagen, gibt's gute, sehr gute. Teewurst, ich weiß, das ist Schrott, aber ab und zu finde ich es auch geil.
Situativ. Und dann aber auch nur ein Brot, ne? Das ist jetzt nicht so, wovon wir so mehr.
Nein. Das ist eins und freshes und dann ist es geil.
Ja.
Wie es mit, ich bin kein Met-Fan, aber es gibt Putenzwiebel-Met-Wurst. Sehr geil, meine Frau hasst das, ich finde das ganz ekelhaft, weil in Mexiko isst man sowas in der Regel nicht.
Also ich würde auch sagen, die weiteren kulinarischen Tipps geben wir auf OnlyFans, weil ich will hier ganz die Rezepte rausgeben und ich glaube, wir müssen da auch ein Jugendschutzpasswort vorklatschen, was ich aus der polnischen Kulinarik teilweise von meinem Dad für interessante Aufstriche für mein Abendbrot bekommen habe.
Die haben Namen, nicht für jeden was. Die nicht jugendfrei sind, oder wie?
Ich sag mal, ich will es hier auch ein bisschen vegetarierfreundlich halten, weil ich weiß, dass uns auch ein paar Vegetarier zuhören.
Dann gehen wir noch mit deiner neuen. Und das ist, also in deinem Fall sind es die Piccolinis, aber es ist generell die Aufbackpizza. Mhm. Und es ist ein interessantes Ranking. Wir gehen von hinten nach vorne einmal durch. Gefüllte Paprika auf der 10, die Aufbackpizzen, Hashtag Piccolinis auf der 9. Auf die 8 packst du das klassische Steak. Die 7 geht mit einem schnellen Salat. Nudeln mit Pesto oder Soße gehen auf die 6. Die Nudelsuppe hingegen auf die 5. Kartoffeln spalten im Ofen. Das auch mein, was dein Hobby, Kartoffeln spalten im Ofen. Ist auf der 4. Die 3 besetzt das klassische Abendbrot. Mit der 2 gehst du auf jeden Fall mit Maultaschen. Und auf der 1 die Rindswurst. Und ich muss sagen, es ist ein cooles Ranking. Bisschen kontrovers, aber ein cooles Ranking.
Nee, also ich würde nicht sagen, dass es absolut der Realität entspricht, aber größtenteils schon irgendwie. So, ich find's gut. Ich sag, ein gutes Chili con Carne, das hätte noch gefehlt.
Aber das ist halt kein einfaches, schnelles Essen. Also ja, nee, es muss dann halt übertrieben lang kochen, weißt du? Aber
nee,
du
hast nee Bro, so das, ist, Aufwand. Das ist halt, das, ich glaube, das ist das beste Essen für Meal Prep. Das machst du einmal die Woche und dann klatscht du dir jeden Abend eine Portion rein.
So. Aber ich habe ans Chili gedacht, aber hab gedacht, nee, es ist kein,
ich verstehe, kein was schnelles,
keine schnelle Nummer.
Von den schnellen Sachen.
Apropos keine schnelle Nummer, das Ranking war keine schnelle Nummer, sorry dafür. Ich hatte Flacco im Vorhinein gesagt, es geht nur höchstens 10 Minuten.
Und du hast Flacco auch gesagt, wir nehmen um 11 auf.
Genau. Aber jetzt hast du freie Hand. Jetzt hast du freie Hand.
Super. Noch so heute Mittag gesagt, dann sind wir so um 12:30 spätestens durch. Genau. Aber ich habe hier noch ein paar Punkte auf der Agenda.
Ich auch, wir ziehen hier durch.
Jetzt machen wir keine Angst, du hast auch noch ein paar Punkte, was?
Ja, wir haben ja zusammen auf jeden Fall Punkte, also
okay,
die wirst du wie ich haben.
Ich will noch einen kleinen Punkt, will ich nochmal vorweghauen. Ich war die Woche mit jemandem unterwegs und nee, das klingt komisch, wenn ich es so vage formuliere. Sagen wir einfach so, ich war mit einer Person in der Küche und man hat irgendwie eine offene Tüte und die macht man ja gerne mal mit so einem Gummi zu, ne? Dass sie relativ luftig bleibt.
Ja, je nachdem, was da halt drin ist. Du meinst, dass man die zuzwirbelt und dann oder so,
genau.
So ein Gummi drum macht, okay.
Genau, oder so rollt und dann halt das Gummi so ganz drum. Und dann tut's auf einmal einen Schlag und dann höre ich nur, fuck, das Gummi ist gerissen.
Da sind wir hier bei, wenn, guck mal, was ist das für eine gute Kategorie, wer hat die eingeführt? wenn Sätze in einem anderen Kontext eine andere Bedeutung bekommen. Bin ich stolz auf dich, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du das aufgreifst.
Back to back, Bro.
Wow. Sehr gut, sehr gute Beobachtung.
Ja.
Geil.
Keiner ist schwanger, will ich noch dazu sagen. Also
ja. Ich musste auch irgendwie eben bei dem Bild dran denken, kennst du das, wenn Leute so 500.000 Haushaltsgummis um eine Melone packen, bis die explodieren. Dieses Bild kam mir gerade einfach irgendwie in die Hand.
Den Trend habe ich auch noch nie verstanden, warum Leute das machen.
Aber gut, also sehr gute Beobachtung, fühle ich.
Und damit würde ich ins letzte große Thema gehen. Komm, wir haben es am Anfang geteased. Zweite Bundesliga.
Das ist das vorletzte große Thema.
Ach du Scheiße, was kommt danach noch?
Naja, wir haben Ende des Monats, mein Freund.
Och, ja, okay, das machen wir dann zum Ende raus. Hast du recht, Bob. Also, zweite Bundesliga. Wir haben ja, also für euch ist der erste Spieltag jetzt noch nicht ganz rum, ne? Es gibt ja auch immer montags, abends Zweitligaspiele.
Bin ich mir nicht sicher. Das wurde doch geändert.
Ist das Topspiel nicht mehr montags? Irgendwie?
Ich suche das währenddessen on air hier raus.
Und es gibt natürlich auch geniale Leute, die sich auch wieder einer Prediction gewidmet haben. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich muss auch von meiner persönlichen von meiner persönlichen Verantwortung sagen, ich könnte gar keine ganze Prediction über den Ausgang einer Zweitligatabelle machen, weil da bin ich einfach nicht tief genug drin. Aber ich habe für den Gordo, für unseren Fußballexperten, ein paar Startbench-Cuts mitgebracht über Eventualitäten, wie denn die kommende Zweitliga-Saison sich entwickeln könnte. Bist du fertig mit deiner Recherche?
Ja, ja. Ich bin erstmal sehr auf diese. Ich habe gedacht, du erklärst noch was zum Startbench-Cut.
Ja, kommt.
Nur kurz, nein, es gibt keine Montag. Das ist nämlich das, was als Revolution oder als Veränderung in den Spieltagen gab. Es gibt keine Montagsspiele mehr. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Das heißt, es ist Freitagabendspiel, dann gibt's die Konferenz samstags mittags um 1, samstags abends um 8:30 noch ein Spiel, finde ich irgendwie fühle ich mehr.
Spiel? Ist das beste Fußballspiel der Woche, würde ich sogar sagen.
Ja. Und dann nochmal am Sonntag um 13:30 Uhr. Drei Spiele, das war's.
Okay. Ja. Also dann ist für euch der erste Spieltag schon rum. Wir haben jetzt praktisch nur die Information praktisch im Vorlauf, dass Schalke 3 Punkte geholt hat.
Und damit safe aufsteigen wird jetzt.
Ja, mal gucken.
Mein Hot Take, also, den hau ich jetzt raus hier. Schalke 04 steigt auf als erster.
Okay, ich finde es sehr interessant. Also meine Startbench Cuts Hot Take Edition setzen sich halt mit 3 Szenarien auseinander jeweils und Gordo muss die ranken von Start ist am wahrscheinlichsten, Bench könnte eintreten zu Cut ist am unwahrscheinlichsten, dass das so eintritt. Okay?
Bin ready.
Ich habe dir 3 mitgebracht und wir fangen mal mit dem ersten hier an. Erste Aussage, Hannover und Hertha steigen auf. Zweite Aussage, Darmstadt kommt in den Amateurtopf, also 15. oder schlechter. Bielefeld belegt einstelligen Tabellenplatz.
Start, Hertha und Hannover steigen auf. Bench, Bielefeld kommt auf Platz 10, also unter die ersten 10. Und dass Darmstadt auf 15 bis 18 steht, also kurz vorm Abstieg, geht auf am unwahrscheinlichsten. Ja.
Okay. Denkst du, Darmstadt wird besser sein?
Nicht viel. Also, aber ich glaube trotzdem, dass es für so 14, 13 reichen wird.
Und die anderen sind ja einfach wahrscheinlicher. Du denkst, Bielefeld wird so gut?
Ja, ich glaube schon. Bielefeld hat extrem stark letzte Saison gespielt, dann dazu das Pokalfinale. Ich habe das Gefühl, die nehmen diesen Vibe mit. Und auch wenn Hertha jetzt heute verloren hat, glaube ich, dass wenn Reese und Krattenmacher und keine Ahnung und die ganzen Jungs und Tjark Ernst, wenn die mal richtig ernst machen, dass die, ich glaube, Hertha wird aufsteigen. Die können gar nicht anders. Also wenn Rehse sich nicht verletzt, dann werden die aufsteigen. Und Hannover steht gut da, hat übrigens auch schöne Trikots. Hab's Gefühl, die werden das auf jeden Fall irgendwie durchziehen. Deswegen finde ich den Call mit am sinnvollsten. Übrigens noch kurz wegen Krattenmacher und so. Ist krass durch dieses Spiel, also andersrum, bei dem Spiel heute Abend, Schalke gegen Hertha BSC Berlin und durch die immer wiederkehrenden und jetzt aber
auch Hertha BSC.
Ja, scheiß drauf. Berlin gegen Schalke, Schalke gegen Berlin. Ich kenne fast alle Spieler von Schalke und Berlin und das nur durch Rüdiger Rammel und seine Karrieren, weil Schalke von den letzten Jahren natürlich, ja. Aber auch jetzt Hertha. Ich kannte echt alle und natürlich kennt man Rehse und so, aber Tjaak Ernst kannte ich vorher nicht, sag ich dir, wie es ist.
Seyfuik.
Seyfuik kannte
ich. Ja.
Ja, nee, und also.
Martin Dardai, ja, Legende wirklich, jetzt schon.
Gute Calls, ich glaube so, das wäre mein Vibe.
Obwohl die Person, die bei mir an Bekanntheit am meisten gewonnen hat, ist Cuisance.
Cuisance. Ich kenne den halt, weil der halt früher bei Bayern gespielt hat.
Ah, okay.
Und das bei Gladbach. Ganz
auf dem Schirm. Okay, krass.
Ich denke, das ist dieser Cuisance. Also ich gehe davon aus.
Wir knüpfen direkt an eine Aussage an, die du eben so nebenbei mal getätigt hast. Rehse spielt 20 plus Spiele. Schalke hält die ganze Saison an Miron Muslic fest. Nürnberg oder Fürth entscheidet, also einer von beiden entscheidet beide Derbys für sich.
Nürnberg, ich kann auch direkt, ich mache es noch intensiver, Nürnberg macht das. Also nicht Fürth, sondern Nürnberg. Deswegen ja. Start. Boah, das mit Muslic und Rehse, das ist interessant. Ich gönne es beiden. Also ich gönne es Schalke.
Natürlich.
Dings, ne, wie heißt der? Juri Mölders hat auch gesagt, eigentlich das Saisonziel für die Schalke-Saison ist, kein Trainer zu wechseln. Ist auch geil, wenn er der sportlichen Leiter einfach sagt, unser Saisonziel ist, kein Trainer zu wechseln. Und der meint es ernst.
Ja, ja.
Irgendwie habe ich das Gefühl, Schalke wird dieses Jahr funktionieren und das hat auch viel mit den Trikots zu tun. Deswegen sage ich, ja, Schalke.
Schalke neuer Gladbach bei dir, sagst du?
Ja, Schalke Bench und auch wenn ich Fabian Rehse so sehr wünschen würde, die Erfahrung.
Nee, dann Schalke startest du dann.
Nein, Start ist Nürnberg.
Ach so, stimmt, sorry. Schere.
Genau, Nürnberg Start, Schalke Bench und Fabian Rehse auf Cut. Ja, auch wenn ich Fabian Rehse hart gönne, weil ich finde, dass das halt ein übertalentierter Erst-Bundesliga-Spieler ist und kein Zweit-Bundesliga-Spieler.
Ja, ist der beste Spieler der Liga, wenn er fit ist und verdient auch dementsprechend und ja, würde jeden, glaube ich, freuen, den mal in der ersten Liga zu sehen und dann auch mit der alten Dame gemeinsam. Das letzte, auf das wir schauen, wir haben ja eben schon über den Verbleib von Miron Muslic gesprochen, wie wahrscheinlich der ist. Welcher Trainer hat denn den sichersten Job? Miroslav Klose, Florian Kohfeldt oder Dieter Hecking?
Ich habe mit Miroslav Klose kein Problem. Kennst du das Interview von Boldi?
So, stimmt. Ich habe gerade voll auf den Schlauch gestanden.
Ich habe es in deinem Blick gesehen. Ich weiß auch nicht genau, wie er es noch gesagt hat. Klose, also keine Ahnung, das dann noch mal wiederholt. Okay, Klose, was hast du noch gesagt? Kohfeldt und
Hecking.
Hecking Start.
Glaube ich auch, ja.
Klose Bench.
Ja.
Und Kohfeldt die Pfeife. Also, Darmstadt, gell? Kohfeldt, oder?
Ja.
Ja. Ja. Kohfeldt und Darmstadt. Also deswegen, die werden nicht unter 15 landen, aber das nicht wegen Kohfeldt, sondern wenn das weiter bestehen würde, dann würden die auch absteigen. Ist mein Gefühl.
Also wenn ich deine Calls verbinde, dann müsste es ja so sein, Kohfeldt scheiße am Anfang so rein, dass er relativ schnell rausfliegt und dann kommt Darmstadt wieder über die 15, dass dein Call, was Darmstadt betrifft, funktioniert. Und du hast gesagt, Schalke, bei denen läuft's gut. Und am Anfang hast du gesagt, Schalke, Hottake steigt auf.
Das war ein Spaß.
Aber Hertha und Hannover steigen auch auf.
Also, das war ein Spaß mit Schalke, steigt auf. Ich wünschte es denen. Nach der letzten Saison kann keiner sagen, dass Schalke dieses Jahr aufsteigen wird. Also wer das sagt, ja, der ist mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Also.
Nee, ich glaube, da sehe ich auch 5, 6, 7 Mannschaften, auf die ich eher Geld wetten würde.
Ja, safe. Aufsteigen. Aber es ist ein Hot-Take. Also ich habe den ja einfach nur mal vorher gedroppt. Könnt mich nächstes Jahr drauf kontrollieren.
Auch wenn es ja manche Leute wieder abfacken würde und wie kannst du das als Frankfurter sagen? Ich hoffe, dass Lautern wieder oben mitspielt.
Ja, safe. Erzählt mir doch keinen Quatsch.
Aber es wird schwer, weil du hast deinen Topstürmer verloren. Du hast noch gewisse andere Leute ausgemustert. Also ich bin mal gespannt, wo es bei den Roten Teufeln hingeht.
Ja, also bei denen sieht es auch düster erstmal aus, so vom Gefühl. Mhm. Aber ich finde, ist genauso wie, auch wenn dieser Ismail, wie auch immer, oder Ismaik, wie der Typ von 1860 da heißt, und der jetzt doch wieder drin bleiben soll,
ja.
Natürlich gönne ich das auch eigentlich 1860, dass die mindestens zweite Liga spielen. Also all diese Vereine, das ist meine Kindheit, meine Jugend, die haben alle erste Liga gespielt, als MSV Duisburg, Bochum, Bielefeld.
Ja, das sind ja auch Freunde von uns, ja. MSV.
Also, der Club.
Wir geben jetzt beide mal einen Call. Wir sagen jetzt mal beide drei Mannschaften, auf die wir die Saison mal so ein bisschen unser Augenmerk legen wollen.
Ja, es gibt ja natürlich obvious Mannschaften.
Mhm.
Aber Schalke ist, egal wie obvious es ist, gehört für mich verpflichtend dazu.
Mhm. Okay, wir sagen mal abwechselnd, weißt du? Und wir versuchen uns mal nicht zu doppeln. Ja. Ich gehe mit Bochum.
Lass mich überlegen. Ich mache mir gerade die Teams auf. Magdeburg.
Auch nicht uninteressant. Dann gehe ich jetzt mit Lautern.
Dann gehe ich mit Dynamo Dresden.
Ah, stark. Und ich gehe mit beides interessant. Ich glaube, ich gehe mit der Fortuna. Ja, Fortuna. Mhm.
Ist krass, eine interessante zweite Liga. Also muss man schon sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Safe. Was nicht interessant ist, ist der Co-Kommentator, der heute, weil es wird jetzt auch bei Sat.1, ne? Irgendwie, ich glaube, das Samstagabendspiel oder so wird irgendwie bei Sat.1 oder RTL übertragen werden. Auf jeden Fall wurde das erste Spiel auch bei Sat.1 übertragen.
Okay. Ja, aber irgendwie bei Sat.1 läuft immer irgendwie das erste Spiel, oder? Das ist dieses eine.
Dafür packen die auch nochmal so das ganze alte Randstudio aus, weißt du? So ja. Mit Johannes B. Kerner und
ist so.
Beckmann und so, ja.
Ja, und seit Buschi zu RTL abgewandert ist, müssen die da halt auch immer nochmal jedes Jahr nochmal jemand Neues scouten.
Der wird aber auch nochmal richtig Geld für diese eine Übertragung, wird nochmal richtig, da ist immer noch Budget, dafür ist Budget da.
Ja.
Aber wofür nicht.
Manni Breukmann und Günter Zapf.
Für wen nicht Budget da war, ist für einen gescheiten Co-Kommentator. Ich mag ja Thomas Helmer, ist für mich an und für sich eine interessant ist er nicht, aber eine nette Person und so. Aber sorry, den als Co-Kommentator, es ist selbst cooler irgendwie, wenn Michael Ballack da am Start ist. Wobei ich sagen muss, Michael Ballack hat sogar gar nicht verkehrte Expertisen. Der ist nur ein Unsympath.
Ich finde, wer fachlich echt auf der Linie ist, wen ich aber irgendwie wirklich cringe finde, tut mir leid, ich muss das Wort sagen, ist Andro Wagner als Co-Kommentator. Der will sich immer selbst abkulten.
Ja, weißt macht er jetzt ja nicht mehr, weil er ja längst ja schon Trainer ist und so und war ja auch beim DFB.
Ja.
Ich weiß, was, der war halt ein Tick drüber, aber so von dem, was er halt fußballerisch und so hat, mir das halt immer gut gefallen. Ich mag das halt, wenn wirklich auch nicht immer nur so Statistik oder so dieses dumme Gelaber, sondern auch wirklich, ich find's cool, wenn ein Co-Kommentator viel Redezeit bekommt. Aber in so einer Unterhaltung, weißt du, dass die auch wirklich, dass der auch mal, der auch mal sagen darf, oh, den nimmt der jetzt aber, also einfach so reinruft, so das. Ja, ja. Ist nicht immer nur dem Main-Kommentator überlassen.
Bei Lotta hast du es ja gefühlt, der wird irgendwie alle 5 Minuten mal so ran konsultiert, so. Aber der ist ja nicht da mit im Gespräch. Ich finde, ja, das war bei Sky ja auch nie so wirklich der Fokus, wo die waren, ne? Sondern das hat ja vor allem die Konkurrenz von der Zone oder von Prime, die haben das dann irgendwie.
Ja, aber ist halt eher englischer Stil. In England hat man halt, ne, so, da hat man einfach schon viel mehr so.
Auch USA, ja klar.
Safe.
Da sind die teilweise zu dritt. Also beim Basketball sind die normal zu dritt. Beim Football sind die zu zweit, aber immer besser als alleine, mag ich viel mehr.
Safe. Wir haben, wenn wir die zweite Liga jetzt abhaken, wir haben einfach nur, wir haben jetzt gleich noch den Holzkopf und den schlauen Hasen des Monats auf dem Schirm. Mhm. Ist egal, wir machen die Rekordfolge jetzt. Ich habe hier auch Futter, das könnte ich mir aufheben.
Wir sind noch weit von der
Rekordfolge. Ich weiß, aber ich habe Futter, ich könnte es mir auch aufheben, aber einfach so randoms muss man gar nicht groß ausbauen. Hast du eigentlich Widgets auf dem Handy? Also nutzt du Widgets?
Ja.
Welche?
Auf dem iPad mehr.
Mhm.
Warte mal. Also, es gibt ja praktisch, wenn du auf die Seite ganz links scrollst, dann hast du, also zählen die auch, die da sind?
Ja, nee, also das ist, muss man sich auch, finde ich, schön gestalten. Das ist wichtig, dass es cool ist und funktionell. Aber ich meine eher wirklich auf den, auf deinen Pages.
Da habe ich seit nicht allzu langer Zeit, habe ich da eine analoge Uhr. Aus einem speziellen Use Case, dem Sekundenzeiger.
Genau, den findet man nicht so einfach, ne? Der ist ein bisschen umständlich zu bekommen.
Und dann habe ich auf dem Homebildschirm keine mehr, aber ich arbeite auf dem, ich weiß nicht, kann ich das hier vielleicht sogar so zeigen?
Oh. Jetzt ist es aus, ja.
Ja, ja. Nee, man sieht es auf jeden Fall.
Dass du die Buttons da oben drin hast, ne? Die so.
Genau, ich hab das, den Spotify-Button, ich habe da meinen Akku-Ladebutton, wo meistens jetzt auch mein AirPod-Case angezeigt wird.
Habe ich auch.
Und was ich über der Uhrzeit habe, also ich habe da neben dem Datum, habe ich noch ganz klein die aktuelle Außentemperatur. Also ich muss nicht extra in die Wetter-App gehen, um zu gucken, wie warm es
ist. Habe ich sogar, also ich habe nur eine App dann noch, also ich habe 4 auch, ich habe Spotify, Ladekram und das verändert sich ja dann, wenn du auch AirPods in der Nähe hast oder so.
Ja.
Okay. Ladekram, Spotify und ich habe noch so eine spezielle Kamera-App, die ich nutze, die ich so für so freaky Kamerakram, so die ich mir mal gekauft habe. Und ich habe aber als Widget selbst, ich glaube, ich habe die iCloud-Ordner. Mhm. Ich sag's, wie es ist. Ich habe es einfach nur, aber ich nutze das so nicht. Ich gehe ganz normal in meinen Ordner. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat sich irgendwann mal, habe ich es reingepackt und seitdem nicht mehr raus. Mhm. Diese Widgets sind aber bei mir auch immer hinten, so die sind so auf der dritten, vierten Seite oder so.
Ich habe nur 2 Seiten. Und ich hab wirklich gefühlt 10 Jahre nur eine Seite gehabt. Für mich war es so satisfying, nur eine Seite zu haben. Jetzt habe ich 2 und bin damit sehr fein.
Ich habe so auf den ersten 2 Seiten so den Main-Main-Kram so und dann, ich habe zum Beispiel kein Spiel oder so auf dem Handy, aber schon viel Apps, die du auch mal weniger benutzen musst oder die du für irgendwas mal benutzen musst.
Ich arbeite so viel mit Ordnern. Das ist halt.
Ja, nee, das ist mir zu, da bin ich, das ist mir zu blöd. Das ist, nee, ist nicht meins. Ich hasse es, Ordner, nur die Standardordner zu haben von manchen Sachen, aber ich auf gar keinen Fall Ordner.
Ich habe, es ist eine ganz andere Causa. Wollen wir mal nächste Woche, kann man ja vielleicht, wenn man da ein Problem mit hat, nochmal schön aufräumen, aber wollen wir mal nächste Woche unseren Dings hier mal reinspreaden, unseren Homebildschirm? Also was da so für Apps drauf sind?
Ja, können wir mal so durchgehen, ja.
Durchgehen? Ja. Eine Frage habe ich noch. Aus diesem ganzen Apple-Kontext, Widgets, was auch immer. Es ist nicht genau Widgets, aber hast du verschiedene Sperrbildschirme oder Homebildschirme?
Ja, ich habe 4 verschiedene.
Okay.
Ich habe einen für die Weihnachtszeit, einen eher für Herbst, Frühling mäßig, Herbst, Frühling, so für diese Übergangszeit und einen Sommerbildschirm.
Ich habe 5 und ich benutze eigentlich in der Regel nur einen, weil ich immer vergesse zu ändern. Nee, ich habe eigentlich einen extra fürs Stadion, wo dann halt Eintracht als Hintergrund ist. Weil ich finde das dann einfach vom Vibe her cool, wenn ich am Tag im Stadion bin, dass man dann da mehr mit Eintracht konfrontiert ist. In der Regel habe ich wirklich Also es unterscheidet sich auch nur der Sperrbildschirm. Der Homebildschirm ist immer das gleiche bei mir.
Nee, bei mir nicht, weil beides immer das gleiche sein soll. Es stört mich sonst. Hm. Und ich habe noch einen coolen JTown-Hintergrund. Den hatte ich ganz lange, irgendwann aber auch nicht mehr. Also die 4 von JTown, weil es auch perfekt von der Größe so war. Aber was ich noch sagen wollte mit dem Widget, ich habe ein großes, also groß, aber schon so ein Viertel-Widget. Das ist so Ladesachen. Das sind wirklich nur der Kopfhörer. So, weil, auch wenn das im Sperrbildschirm ist, wenn du das Handy offen hast, kannst du dann nicht gut auch das, diese Übersicht sehen. Du könntest dir das auch links einbauen und deswegen habe ich es aber irgendwo auf der dritten oder vierten Seite.
Mhm.
Ja, es war einfach nur so eine, einfach nur mal so dahergefragt.
Sehr gut. Gehen wir zum Eingemachten?
Ja.
Bei Schlag eine Minute, eine Stunde 30. Eieiei. Willst du anfangen?
Ja, ich würde gerne mit dem Holzkopf anfangen.
Und dann fangen wir mit dem Holzkopf an.
Ist eine Frau.
Bei dir? Okay.
Ja.
Gut. Erörtere.
Die ist krass. Die ist krass erfolgreich. Die hat in ihrem Leben einiges geschafft, einiges bewältigt.
Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung
es geht. Balls des Todes.
Ja.
Scheint unheimlich fokussierter Mensch zu sein und wirkt auch irgendwie doch unheimlich sympathisch. Nimmt immer mal die Hände hinter den Rücken und ist für mich wahrscheinlich die krasseste Torhüterin, die ich jemals im Frauenfußball gesehen habe. Und deswegen ist es für mich auch mit der Leistung, auch wenn sie einen Fehler im, also mit einem Fehler dann im na, was war das, Viertel, hat die Halbfinale gemacht hat, genau, Ann-Kathrin Berger, weil der Fehler ist schon vorher entstanden, die Deutschen haben sich das Ding selbst reingelegt, aber Ann-Kathrin Berger ist für mich Holzkopf des Monats Juli aus meiner Perspektive.
Starker Call.
Den hatte ich auch schon, als sie ausgeschieden sind, ab dem Tag an habe ich gesagt, für mich wäre das mein Holzkopf-Call.
Ja, will ich mich auch gar nicht gegen wehren. Ich will auf jeden Fall der Vollständigkeit halber natürlich meinen Anwärter dafür auch nennen. Ich glaube, wir hatten das auch hier schon mal thematisiert. Par excellence, wie kann man zu einem Verein kommen, diesen als Sprungbrett nutzen, sich dort trotzdem sympathisch als Legende verabschieden.
Hugo. Der Hekitike.
Egidige. So, das Statement, also normal gebe ich wirklich nicht viel auf irgendwelche Abschiedsposts oder was auch immer.
Aber da hat sich der Praktikant Mühe gegeben.
Ja, man Spaß. Weiß es nicht. Nee, aber lustigerweise war es wirklich so, ich folge nicht allen Eintracht-Spielern, ne? Und ich folge auch, also ich habe bis dato Ekitike nicht gefolgt. Ich bin so eine Insta-Story von der Eintracht oder es wird mir einfach so durch meinen Algorithmus reingespült und ich sehe das so, denke mir so, nett, dass er sich verabschiedet, will schon so weitergehen, denk so, vielleicht hat er was drunter geschrieben und lese das so und bin da wirklich so voll drin und denk mir, schön gesagt, Bruder.
Nee, war schon schön gesagt, auch gerade dieses, wie er sich willkommen gehießen gefühlt hat und was das bedeutet, die Stadt Frankfurt und das alles. Also das hat er schon.
Und dass er für immer auch der Mannschaft verbunden sein wird und also und ich, man weiß es ja auch von etlichen anderen Spielern, von denen man immer wieder Stories hört, dass die rund um den Globus die Eintracht verfolgen, nach wie vor. Aber dann auch ehrlich genug, um zu sagen, ich gönne euch immer den Sieg, außer wenn wir uns in der Champions League sehen.
Ja.
Fand ich authentisch, fand ich cool. Ist ja.
Nee, fühle ich. Der Punkt, den Punkt gebe ich dir. Und wie gesagt, Ekitike, ich mochte den schon spielerisch. Ich habe den hier echt viel, ich habe den schon gescholten hier. Auch manchmal nicht zu Unrecht. Also gerade so diese Ego-Nummern und so gingen mir auch teilweise wirklich auf den Sack. Aber nichtsdestotrotz, krasser Spieler. Ich wünsche ihm jetzt auch alles Gute, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass Liverpool jetzt zur Übermacht wird im europäischen Fußball. Fühle ich. Jetzt, ja. Die Frage ist, ich mein Gefühl sagt, dass Ann-Kathrin Berger schon der größere Case ist.
Wir müssen nicht drüber sprechen, Ann-Kathrin Berger gewinnt diesen Case.
Aber ich will eigentlich, ich weiß noch nicht, was du für einen anderen Case hast, aber wahrscheinlich, wenn du da was Gutes hast, dann kriegst du den. Aber da habe ich auch was Gutes.
Nee, ich wäre auch fein damit, wenn dein anderer Case gut, also wir müssen hier nicht irgendwie rumfalschen. Ich gebe Ann-Kathrin Berger gerne diesen Case und wenn dein schlauer Hase besser sein soll, dann soll es so sein und dann gewinnst du beide Cases diesen Monat. Und da gehen wir in ein offenes Rennen.
Okay, also Ann-Kathrin Berger wirklich, also Shoutout nochmal an, auch an Eki Dike, aber Ann-Kathrin Berger, ja, also ich, das geht auch ganz viel um, jetzt kommen wir zum Jugendwort des letzten Jahres, auch um ihre Aura und wie die das so, und nicht nur die Elfmeter, sondern auch.
Bro, ich sag ehrlich, ich habe natürlich auch
Deutsche ein bisschen, Manuel Neuer einfach.
Ich hab auch als Social Media Marketing Genie gedacht und das Bild von dem Abschiedspost von EKTG, das hätte auch so gut in unserer Animation für die monatlichen Awards gepasst.
Aber Ann-Kathrin Berger kriegst du auch gut eingefangen.
Finde ich ein gutes Bild.
Ich weiß jetzt schon, dass du eins vom Elfmeterschießen nimmst, wo man die Arme hinter den Rücken natürlich verschränkt. Okay, dann kommen wir zum schlauen Hase. Willst du deinen Case abmachen?
Nee, fang nur an.
Okay, ursprünglich wollte ich mit dem FC Bayern gehen. Du weißt, ich gehe gern auch mal mit Situationen oder Institutionen. Ja. Weil die sich schon jetzt so im letzten Transfermonat ziemlich, ja, das war schon alles sehr wild. Also ich weiß auch nicht, ob das die Medien.
Ich würde sagen, ich gehe doch als Erster für den Case.
Ich wollte den FC Bayern machen, aber das ist nicht mein Case.
Es ist mein Case.
Ah, okay, gut, cool. Dann sag ja.
Also man kann über den FC Bayern viel sagen. Es ist eine absolute Fußball-Weltmacht und in Deutschland unumstritten der größte und auch ja größte Verein und im Vergleich der Weltelite auch der sich am ehesten fair erwirtschaftet hat, wofür ich immer Respekt vom FC Bayern habe. Aber dass der FC Bayern in den letzten Jahren durch seine Struktur, durch gewisse Persönlichkeiten, die aufhören oder doch nicht aufhören oder halt irgendwie immer noch irgendwas sagen, sich immer wieder selbst in die Suppe spucken. Und jahrelang oder monatelang damit zu kokettieren, dass Florian Wirtz kommt, dann aus dem Nichts von einer Mannschaft, die nie das Maul aufgemacht hat, Florian Wirtz abgejuckst zu bekommen. Florian Wirtz geht zu Liverpool. Dann kursieren 15 Namen über den ganzen Sommer, glaube ich, wer denn links außen spielen könnte. Wen die denn schon kontaktiert haben, mit wem die sich schon einig sind, wo schon eigentlich alles unter Dach und Fach ist. Und am Ende holst du nicht nur einen 28-Jährigen für 75 Millionen, wo du ja auch schon kokettiert hattest, dass du da schon mit 63 Millionen nächstes Angebot das und das und das und immer wieder abgeblitzt bist. Nee, du holst den 28-Jährigen, der in der letzten Saison schon wesentlich, also der auf jeden Fall nicht mehr besser wird, sagen wir so. Der auf seinem Peak ist, der ein starker Spieler ist. Aber du refinanzierst damit praktisch den großen Konkurrenten, der dir Florian Wirtz weggenommen hat und zahlst denen praktisch 50% davon, was die in Florian Wirtz investiert haben.
Darauf gönne ich mir mal ein Duplo, was hier gerade rumliegt. Normalerweise esse ich um die Uhrzeit keine Schokolade, aber ich habe gerade einen Downer.
Ey, Bro, ich freue mich so auf Champions League, irgendwie Viertel- oder Halbfinale, Bayern gegen Liverpool nächstes Jahr.
Dann wäre halt ein krasser Case, wenn Luis Diaz die fickt.
Ja, oder wenn Luis Diaz zu dem Zeitpunkt schon nicht mal mehr im Kader steht.
Ja, Palinha-Case. Ich finde den Transfer von Palinha nicht so negativ einzuschätzen. Also
von Luis Diaz jetzt?
Ach, Palinha, genau. Also hätte man, was auch die von Calcio und 50+2 sagen, hätte man einfach vor 3 Wochen, zack, bumm, oder irgendwie so einfach den vorgestellt, gesagt, hier, wir kaufen den für 72, also sind ja irgendwie 69 plus X für bis zu 75 Millionen. Da hätte keiner wirklich, hätte man gesagt, okay, der ist vielleicht schon auf dem Peak und so, ne? Aber Luis Diaz ist ein krasser Spieler und man muss überlegen, Leroy Sané ist weg. Vielleicht ist Luis Diaz der bessere Leroy Sané, insbesondere was so die Qualität vom Tor auch so ein bisschen, ne? Also das, man kann ja, ich finde, man kann Leroy Sané nicht viel vorwerfen, der ist ein genialer Fußballer, aber am Ende hat dann oft doch gerade auch so tortechnisch viel gefehlt.
Ja.
Aber wenn man dieses ganze Spektakel, und da hat der FC Bayern gefühlt, machen die so ein bisschen Manchester United aus sich selbst, auch wenn sie in der Liga noch so gut dastehen, die reißen unheimlich viel ein, was sie so als Heritage hatten, ja.
Es kommt halt auch Verschiedenes zusammen, weil du hast auf der einen Seite das, du hast, also wir sind uns, glaube ich, alle einig, und auch wenn man dafür argumentieren kann, ja, guter Fußballer, bin ich absolut dabei, es ist zu viel, was sie bezahlt haben. Dann hast du den Faktor, dass
es... Naja, das ist der Markt und das ist England, also weiß ich ja nicht. Ich finde diese Sache...
Wie viel hättest du für Rodrigo bezahlt?
Du hättest halt viel mehr Gehalt gezahlt. Viel, viel mehr Gehalt. Viel, viel mehr.
Ja.
Luis Diaz halt hat auch bei Liverpool 3,5 Millionen Euro verdient.
Ja. Aber der Resale Value. Aber ist auch egal. Das ist vielleicht arguably, ne? Da kann man drüber diskutieren. Die mediale Darstellung, die spielt in den Case, finde ich, mit rein. Dass du alles nach außen kommunizierst, dass du Leute, die eigentlich schon längst zurückgetreten sind, nicht ruhig gestellt bekommst, dass da eigentlich alle Interner von einem der größten Vereine der Welt offen in Social Media rausgetragen werden. Immer.
Ja, aber
und die letzte Facette, und das ist für mich die wichtigste. Stell dir vor, du willst was von einem Girl. Das Girl hält dich ewig hin. Oder du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, das läuft. Dann kommt das Girl mit einem Typen zusammen und du wirst auf einmal Bestfreund mit dem Typen. Oder du hilfst dem Typen dann beim Umzug. Nehmen wir so das Beispiel. Du hilfst dem Typen dann beim Umzug zu ihr in die Wohnung. Und
du musst doch die hässliche beste Freundin nehmen von ihr. ja, deswegen, also einerseits ja, andererseits auch der Call, den habe ich schon gehört, da wurde auch entgegengesetzt, dass man, also mit diesem Refinanzieren von Wirtz, das darf man so nicht sehen, weil das Fußball ist kein emotionales Geschäft. Also dahingehend. Und wenn es wirtschaftlich Sinn macht, den Spieler jetzt zu holen, das ist die Frage, ob es halt wirtschaftlich Sinn macht und damit auch was der Spieler, jetzt wird das eine krasse Verbesserung werden. Das wird... Also denk halt einfach nur drüber nach, dass die Bayern jetzt in der Offensive, wenn er wieder fit ist, Musiala, Olise, Luis Diaz und Harry Kane haben, das mal nur so, bumm, als Main Character.
Soll ich noch einen Faktor nennen, den ich bisher noch nicht mit einer Silbe erwähnt habe? Die Sadio Mané-Falle?
Ja, aber du kannst Sadio Mané damit nicht vergleichen. Deswegen, ich mache jetzt hier keinen, also nicht, dass ich jetzt nächstes Jahr wieder wie der Palinha, beste Freund von Palinha dastehe. Aber ich bin mal gespannt und ich glaube einfach auch Südamerikaner haben bei Bayern immer, oder nicht immer, aber haben auch Tradition. Gerade Brasilianer, aber er ist halt, wie gesagt, Kolumbianer, ist mir schon bewusst. Oder auch Peruaner haben Tradition, ne? Claudio Pizarro.
Ja.
Und ich mache den Call, der wird gut funktionieren. Trotzdem ist dieses ganze Affentheater und bisher die Transferphase für FC Bayern unheimlich unglücklich, weil es den Eindruck macht, dass deutsche Vereine ihnen nichts gönnen wollen und halt sagen, hier, wir scheißen drauf, nicht so wie früher. Wir wollen hier richtig viel Fettkohle für unsere Spieler haben. Im Ausland musst du viel Kohle bezahlen und viele Spieler aus dem Ausland wollen nicht in die Bundesliga. So ein bisschen stehen die Bayern gerade halt echt an so einem Scheideweg, wie es international und national in den nächsten 5 bis 10 Jahren für sie weitergehen wird.
Ja.
Deswegen, ich habe den Call halt auch, ne? Also ich hätte ihn auch gemacht, aber ich habe mich dann doch für Andy Byron entschieden. Ich kannte den Namen auch nicht. Aber das ist der CEO, der beim Coldplay-Konzert mit der Kisscam erwischt wurde.
Oh, da habe ich irgendwas beiläufig gehört.
Also
ja.
Das ist ein ehemaliger CEO, damals war er noch CEO von irgendeinem riesen Tech-Unternehmen aus den USA. Ich habe auch immer nie den Namen des Unternehmens irgendwie gefunden.
Ja.
Ich habe auch nicht so hart recherchiert, aber auf jeden Fall hat er halt bei dem Coldplay-Konzert mit der Personalchefin aus der Firma geknutscht und ich glaube beide, er auf jeden Fall, sind aber eigentlich verheiratet Und ja, das ging halt um die Welt und demnach hat Andy Byron seinen Job verloren, weil er weil die Firma halt nicht will, dass unter dem oder in dem Zusammenhang so eine schlechte Presse für die eigene Firma halt eben gemacht wird.
Guck mal, dieses FC Bayern-Thema ist so emotional aufgeladen und hat so viel Zeit gefressen, aber wenn wir uns auf das zurückbesinnen, was diese Awards eigentlich ausmachen im Ideal ihrer Definition.
Treffen beide es sehr gut.
Ja, aber ich bin für deinen Case.
Ich war ursprünglich, sonst hätte ich ja nicht Andy Byron genommen, ursprünglich dann sofort, oh, der Case schlägt's, aber jetzt, wo ich deinen emotionalen Vortrag erlebt habe und merke, wie sehr das wirklich eigentlich ein Affentheater ist, glaube ich sogar, dass der FC Bayern der stärkere Case ist. Die Frage ist nur, und auch der langwierige, also das ist andersrum.
Yeah.
Also Andy Byron, mein Gott, der war CEO von irgendeinem riesen Tech-Unternehmen, außer dass er diesen Job verloren hat und vielleicht nie wieder einen guten Job kriegen kann, wird er noch trotzdem in Geld schwimmen, gehe ich davon aus. Weil er seine Familie wahrscheinlich von verkackt, ne? Und seine Frau verloren, gehen wir mal schwer von aus. Aber für den wird das Leben weitergehen, für den FC Bayern vielleicht auch. Aber ich habe das Gefühl, das ist die Frage, kommt irgendwann der FC Bayern nochmal krasser? Also, dass er nochmal schlauer Hase des Monats oder des Jahres sein kann? Oder ist es halt einfach gerade so der Peak schon, dass man sagen muss, ey, ich glaube, der Case muss an die Bayern gehen?
Nee, so will ich das eigentlich gar nicht bewerten, weil, ja, es ist halt, ich würde eher vielleicht von dem Punkt rangehen, so, wollen wir eine Institution oder eine Person herausheben hier?
Ich finde, man kann es ja mal so machen. Du darfst es entscheiden. Ich kann dir sagen, dein Bayern Case, wie du ihn auch aufgemacht hast, war sehr, sehr stark. Byron trifft's halt als Person, so dieser wirklich, okay, das ist so obvious, okay, das ist dumm. Das ist wirklich dumm. So, wenn du schon auf so ein Konzert gehst und mit deiner Geliebten so, dann weiß ich nicht, überleg dir das. Und bei den Bayern ist es halt das Krasse, dass es so durchgängig dumm ist. Also, weißt du, das ist ja nicht einfach nur einmal gegen die Wand laufen, sondern jeden Tag 20 Mal gegen die Wand laufen.
Ja. Und Bayern trägt sich jetzt halt auch durch die Odyneiners-Geschichte mit unserem Palinia-Thema und ich will die Entscheidung eigentlich gar nicht treffen, Bro, ne? Das ist echt scheiße. Wollen wir uns mal aus der Verantwortung rausnehmen und einfach mal die Originalers drüber abstimmen lassen?
Das können wir gerne machen. Die Frage ist nur, ob so viele Leute, also da müssen wir es ja auch irgendwie darstellen, auch, weil zum Beispiel müssen wir auch erklären halt, ne? Das muss ja schriftlich folgen.
Ja, pass auf, dann kommt der Business Talk hier. Dann versuche ich aus unseren ganzen Cases hier ein Reel zu schneiden, klatscht darunter eine Abstimmung und dann sollte das in eurer Hand liegen, meine Freunde.
Okay, dann gehen wir so in den Grind rein. Du gehst so in den Grind rein und bitte stimmt auch ab, weil Flacco macht sich dafür viel Mühe. Ich finde auch, ich bin unentschlossen. Ich finde, für beides kann man echt einen großen Case machen. Stimmt. Gute Entscheidung, die du da getroffen hast. Keine Entscheidung zu treffen. Damit lebe ich immer.
Diplomatik. Ja. Diplomatik.
Ich bringe uns raus, mein Freund.
Ja, mach ruhig.
Bevor ich jetzt hier dieses Standardgelabert mit Einschmieren, Regenschirm, dies, das, Ananas komme, sage ich einfach nur, stelle ich nochmal eine Frage in den Raum. Aber kennt ihr es einfach auch, da ist mir vorhin nochmal bewusst geworden, weil ich heute wieder eine dieser Spezies getroffen habe, dass es Menschen auf der Welt gibt, die halt einfach Gesichter haben wie Tiere. Das ist obvious, das ist so ein Gesicht wie eine Ratte oder eine Maus zu haben. So, es gibt so diese Rattengesichter einfach. Ich will es einfach mal loswerden, das ist immer so. Oder ich habe heute jemanden gesehen, der sah aus wie eine Echse. Und es gibt auch manchmal so Moskito-Gesichter oder so Fliegengesichter oder so. Ja. Wollte ich einfach nur mal hier in den Raum werfen. Noch so als Rausbringer. Und sonst genießt die Zeit, seid entspannt. Hoffentlich wird's Wetter jetzt echt mal besser. Mir geht dieser verfickte Regen auf den Sack. Schaut euch auch gerne mal die Food-Videos an vom Andreas und der, weiß ich nicht, wie die andere heißt. Weißt du, was ich meine?
Nee, okay. Also kennst du das Sprichwort, nach müde kommt dumm?
Nee.
Und da bin ich jetzt gerade.
Das schicke ich dir mal, das können wir auch mal einfach mal, ich drop das mal, wenn ich das gefunden habe, dann packen wir das mal in eine Insta-Story. Okay. Vom Food-Kanal. Die testen immer, ich sag nichts, das ist okay. Lustig. Genau, schaut euch irgendwie einen Scheiß im Internet an, hoffentlich fahrt ihr in Urlaub, genießt es, seid gut zu anderen, lieb zu anderen, seid besonders lieb und gut zu euch, hört euch eine Stunde, fast wahrscheinlich dann 52 Minuten OG Niners an, startet gut in die Woche, kommt gut aus der Woche raus und freut euch auf die Sommerpause. Ich bin raus.
Und wir haben heute nicht direkt per se so viel über die Edeltour gesprochen, aber sie läuft gerade. Ich lege es jedem ans Herz. Am Montag ist sie kurz vorm Ende, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange genau sie angesetzt ist. Aber da sie nur einmal im Jahr ist, wir gehen mit dem Klassiker aus dem letzten Jahr. Dominik, jetzt lass mich mal kurz machen jetzt.